Das Konstrukt EU ist ein Elitenprojekt, das spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg vor allem von Washington vorangetrieben wurde. Es ging von Anfang an darum, den Nationalstaat abzuschaffen und den Großraum Europa für das Großkapital zu öffnen. Europa selber, also die EU, verkauft sich ja gerne als Friedensprojekt und der Euro wurde eingeführt, um Europa zu einen. Aber Europa ist kein Friedensprojekt. Europa führt Kriege, sogar innerhalb Europas, und der Euro hat Europa tief gespalten. Auch das Argument, man müsse eine europäische Gemeinschaft haben, um mit einer Stimme zu sprechen in Krisenfragen, hat sich nicht bewährt, denn gerade während der Covid-19-Zeit sehen wir, dass jedes Land sein eigenes Süppchen kocht. Die Europäische Union ist gescheitert, das sagt mein nächster Gast, Hannes Hofbauer, Verleger aus Wien. Das ist sein Buch Europa, ein Nachruf. In diesem Buch steht aber auch, wie es anders laufen könnte, und ob es anders läuft, liegt ja an uns, und wir sind die 446 Millionen Europäer. Hannes Hofbauer, willkommen in Deutschland. Schon länger hier, ne?
Schon eine Woche. Mhm.
Wegen, man weiß nicht, ob man zurück nach Wien kann, weil er Risikogebiet.
Ich war in Frankfurt, habe ein paar Sachen erledigt, auch eine Präsentation dieses Buches, Europa, ein Nachruf, und wollte eigentlich wieder herkommen, um Sie zu treffen, und zwischen nach Wien fahren, aber das habe ich mir dann erspart, weil es eben Einreisebestimmungen gibt, wo man nicht genau weiß, ob sie dann wieder reinlassen oder rauslassen.
Sie sind ja nicht nur Autor dieses Buches, Sie haben noch parallel Lockdown 2020 auf den Markt gebracht, was sich mit Corona beschäftigt, spielt auch in diesem Buch eine Rolle, aber in diesem Gespräch geht es um Europa, ein Nachruf. Erste Frage, ein Nachruf klingt ja sehr provokativ. Warum eigentlich so provokativ, oder ist es Ihre Überzeugung als Autor und auch als Verleger von Promedia? Sie sind ja der Verleger.
Na, wie ich da mit dem Buch angefangen habe, ungefähr 2 Jahre her, hätte ich das nicht so genannt, muss ich ehrlich sagen. Da hat mir das Corona-Management der einzelnen Nationalstaaten in der Europäischen Union sehr geholfen, indem ich draufgekommen bin, diese ganzen Ideen der EU, ja, es geht nicht nur um die EU in dem Buch, aber die Ideen der EU, die darauf beruhen, dass man Solidarität übt, weltoffen, Grenze offen, die sind an der Wirklichkeit im März 2020 zerschellt. Und zwar in dramatischer Art und Weise. Also es war eigentlich ein Offenbarungseid, wenn man so will, vor dem Publikum. Tschechien hat die Grenzen geschlossen, Deutschland hat medizinisches Gerät blockiert und nicht Exportgenehmigungen erteilt. Also eigentlich ein Zustand, den man sich vor einem Jahr nicht hat vorstellen können. Und haben wir gedacht, okay, während dieser ganzen nationalen Lockdown-Situation sitzt die von der Leyen in ihrem Homeoffice und schaut sich das an und weiß eigentlich nicht, was sie tun soll. Also das rechtfertigt schon, diesen ein bisschen provokanten Untertitel einen Nachruf zu nennen.
Wenn man sich mit dem Buch beschäftigt, gibt es einen Schwerpunkt, nämlich Europa nach 45, Bretton Woods, wo man sagen kann, die Idee der Europäischen Gemeinschaft, der EU, hängt stark auch mit der NATO zusammen. Und das sind Ideen, die werden auch sehr, sehr stark von Washington gesteuert, die, um hier mal Herrn Kissinger zu zitieren, ja gesagt haben, Europa hat keine Telefonnummer, aber das kann man ja ändern. Das muss einfach schneller gehen und da kann nicht jeder Staat machen, was er will. Also diese Idee von de Gaulle, Europa der Vaterländer, das passt drüben in Washington überhaupt nicht, und das haben Sie schon vorangetrieben. Aber Sie kommen im Buch auch ganz am Anfang, zeigen Sie, dass der Kampf innerhalb Europas, um Europa, dass es keine neue Geschichte ist, sondern das geht eigentlich schon sehr lange zurück. Schon die alten Herrschaftshäuser haben immer versucht, Europa unter das jeweilige Herrschaftshaus zu bringen und haben dann einen gemeinsamen Feind außen gesucht. Das waren dann die Kreuzzüge, die Muslime, wer auch immer, die Russen. Irgendjemand von außen muss dann immer herhalten, dass wir sagen, wir müssen zusammenarbeiten und ich bin der Anführer. Das ist immer die Idee. Und das ist halt jetzt, der Anführer ist halt jetzt in Washington und so. Und das, darum geht es im Buch. Wir werden darauf eingehen. Aber die erste Frage an Sie, wenn Sie schreiben, ein Nachruf, ist denn Europa, was immer das ist, ist das gescheitert?
Also die Europäische Union, würde ich sagen, ist gescheitert. Europa kann nicht scheitern. Europa ist ein geografischer Begriff. Und ich habe mir halt erlaubt, diesen Begriff auch in den Titel zu nehmen, weil die EU usurpiert hat, diesen Begriff. Also heute spricht ja die EU von sich selbst als Europa. Stimmt natürlich nicht, es ist nur die Union. Und dieses Scheitern wird in verschiedener Hinsicht manifest. Also wir haben ab 2005 im Prinzip diese 2 Referenden, wo in 2 Länder ihre Bewohnerinnen und Bewohner gefragt haben, also Frankreich und die Niederlande. Die haben beide Male herbe Abfuhren erteilt für die Verfassung der Europäischen Union. Die ist ja dann eben als Grundlagenvertrag in Kraft getreten. Mhm. War dann im Prinzip nur die Namensänderung. Die EU macht immer weiter, ja, aber sie läuft eigentlich gegen die Wand, ja, weil die Leute wollen das nicht. In Frankreich war da 2005 55%, die dagegen waren, eine Woche später in den Niederlanden 61% dagegen. Dann haben wir jetzt den Brexit 2016 gehabt, an dem laboriert die Europäische Union noch immer. Und jetzt eben diese völlige Unfähigkeit mit dem Corona-Management, sich irgendwie in diese nationalen, oder mittlerweile sind sie schon unterhalb der nationalen Bundesländer, Maßnahmen da einzumischen.
Also im Grunde ist es ein Chaoshaufen.
Es ist derzeit, würde ich sagen, absolut ein Chaoshaufen. Und wie man aus dieser Sache rauskommt, ist die große Frage. Mhm. Weil die einzige Reaktion, die es bislang gegeben hat, ist maßlos viel Geld aufzustellen. 750 Milliarden, nur 650 Milliarden, 100 Milliarden ziehen wir woanders ab. Aber das ist trotzdem natürlich eine Riesensumme, Länder, die schwerer durch die Krise kommen, um denen zu helfen. In Wirklichkeit hat sich herausgestellt, die Hälfte davon ist eigentlich nur verlorener Zuschuss, die andere Hälfte ist Kredit. Der wird wieder gebunden an Bedingungen, die Austeritätsbedingungen sind für Italien. Italien wird meiner Meinung nach diese Kredite gar nicht in Anspruch nehmen in voller Länge, weil sie auf dem privaten Kapitalmarkt ohne Bedingungen Kredite kriegt und der schießt einem das Geld derzeit hinterher.
In Ihrem Buch beschreiben Sie auch die verschiedenen Instrumente der sogenannten Union, also der Rat, die Kommission, Europäischer Rat, wie was anderes, EU-Parlament und EU, den Europäischen Gerichtshof. Und was ich so toll finde, Sie zitieren ja auch einen Kollegen, der sagt, wenn irgendein Land Mitglied der Europäischen Union werden würde und würde sich so verhalten wie die Europäische Union intern, dann könne dieses Land nicht Mitglied der Europäischen Union werden, weil es ist zu undemokratisch. Da musste ich wirklich lachen.
Ja, von Arnim sagt
das. Das müssen wir mal aufdröseln. Das ist kein Scherz, das ist die Wahrheit.
Ja, das ist tatsächlich so. Es gibt keine Gewaltenteilung, wie es im bürgerlichen Parlamentarismus eigentlich die Grundlage ist, also zwischen Exekutive und Legislative. Das ist die große Krux der Europäischen Union, die jeder bestätigen wird. Man sagt, man arbeitet dran, aber man arbeitet seit Jahrzehnten dran und es passiert nichts. Also was will ich damit sagen? Es sind die nationalen Exekutiven, also die Minister, die vom Parlament gewählt werden, die erheben sich auf dieser supranationalen Ebene zur Legislative, zum Rat und dort bestimmen sie. Das Parlament, was wir alle 5 Jahre wählen, also die einzelnen Länder in der Europäischen Union, hat nicht nur nichts zu sagen, sondern es hat offiziell kein Initiativrecht, um ein Gesetz auf den Weg zu bringen. Also das muss man sich vorstellen, es gibt ein Parlament, unser höchstes Organ eigentlich aller dieser Länder, ist dieses Europäische Parlament und kann nicht Gesetze auf den Weg bringen. Sie kann nur mitentscheiden. Das heißt auch Mitentscheidungsverfahren in Deutsch EU-Sprech.
Also Katzentisch letztendlich.
Ja, also es ist dazu nicht gedacht, dieses Parlament, um das zu machen, was eigentlich jeder von einem Parlament erwartet. Ja. Mhm. Also das würde ich sagen, ist sozusagen die große Krux, wo die Europäische Union an den eigenen Maßstaben, das sie anlegt an jedes Mitgliedsland, diese Maßstäbe nicht einhalten kann.
Ist das den Menschen auf der Straße eigentlich so, jetzt wie wir es hier gerade von Ihnen hören, eigentlich bewusst? Oder ist es diffus und funktioniert deswegen, weil man es eben nicht weiß und weil es ja auch nicht thematisiert wird?
Ich glaube, wenn man nachfragt, werden das schon Leute wissen, aber es wird im Prinzip tabuisiert, wie Sie sagen. Ja? Mhm. Wenn wir uns heute in Erinnerung rufen, vor einem Jahr ist ungefähr das Europäische Parlament gewählt worden, da hat es für Deutschland, für alle möglichen Länder Spitzenkandidaten gegeben.
Weber und?
Weiß jetzt auch nicht,
Sozialdemokrat,
ja. Die sind dann alle wieder in der Versenkung verschwunden und in Wirklichkeit haben sich Frankreich und Deutschland, also quasi die jeweiligen Regierungen, darauf geeinigt, die Europäische Zentralbank einer Französin, der Lagarde, und die Europäische Kommission einer Deutschen, der von der Leyen, zuzuschanzen. Ja, also das Parlament hätte dafür nicht gewählt werden müssen. Ne?
Mhm. Warum schlucken das denn eigentlich die Menschen, dass da jemand aus dem Hut gezaubert wird, die machen das jetzt? Hat ja mit Demokratie wirklich gar nichts, und das ist ja offensichtlich.
Also ich komme zurück auf diese 2 Referenten in Frankreich und den Niederlanden. Das sind ja doch immerhin 2 Gründungsmitglieder der Kohle-Stahl-Union schon, ja? Also in den 50, 51. Also nicht irgendwelche kleinen Länder auch, ja? Sondern wichtige Länder der Europäischen Union. In Deutschland hat ja so ein Referendum nie stattgefunden. Und damals war klar, also die Leute wollten das nicht. Ja? Also es ist nicht die Wahrnehmung, glaube ich, so, dass sie alles schlucken. Sie sehen nur, es ist ziemlich sinnlos, wenn man sich dagegen ausspricht, weil eben da eine Elite in Brüssel drüber fährt.
Ja? Also eine gesichtslose Bürokratie oder ein gesichtloses Bürokratiemonster in Brüssel, so nenne ich das ja, wo Lobbyisten in Hinterzimmern wie früher mit Zigarre einfach Gesetze beschließen, das wird einfach rausgehauen und die Menschen müssen das schlucken. Die Frage ist ja, wie lange kann das noch gut gehen, weil im Buch wird ja auch Macron zitierte, gesagt, wenn wir so weitermachen, fahren wir das Ding gegen die Wand.
Ja, es steht derzeit spitz auf Knopf, wie wir sagen, würde ich schon meinen. Das hat sehr stark auch mit dem Management zur Virusfrage zu tun. aber geht da eigentlich auch darüber hinaus, die ganze Währungsfrage zum Beispiel, wer soll das bezahlen, diese 750 Milliarden, wer soll bezahlen diese ganzen anderen Hilfspakete? Deutschland, glaube ich, hat 350 Milliarden auf den Weg gebracht. Sind im Übrigen ungefähr dreimal so viel pro Einwohner, wie die EU für die ganze Europäische Union zur Verfügung stellt. Also wo man auch wieder sieht, dass diese Schieflage zwischen Zentralraum Deutschland und irgendwie Italien, also quasi halbe Peripherie, damit auch aufrecht bleibt. Ne? Mhm.
Lassen Sie uns zu einer Kernfrage kommen, wenn wir uns auf den Titel Europa mal konzentrieren wollen. Die Frage, die ja immer wieder gestellt wird, weil die Europäische Union ja immer von Europa spricht oder Europa als okkupiert, sage ich mal, und so tut, als wäre die EU Europa, was ja nicht der Fall ist. Wo hört denn Europa auf und wo fängt das an? Wo fängt Asien vor allem an? Kann man das überhaupt eindeutig sagen oder ist das immer eine Interpretationsfrage?
Es ist historisch auch unterschiedlich natürlich konnotiert. Der erste Europa-Begriff taucht bei Herodot auf.
Das ist schon verjährt.
Das ist schon sehr lang her. Da wird Europa als jener Landstrich bezeichnet, der zwischen Dardanellen und Hellas ist. Also ganz schmal. Ja? Heutzutage würden die Geografen und wahrscheinlich jeder Schullehrer sagen, Europa endet sozusagen im Westen mit dem Meer. Die Frage ist, gehört Großbritannien zu Europa oder nicht? Also in Großbritannien würde man wahrscheinlich die meisten instinktiv sagen, Europa ist dort und wir sind da. Im Osten begrenzt auch den Ural, Kaukasus. Ja, also insofern gehört Russland, gehört Moskau, das europäische Russland natürlich zu Europa, was ja in der EU nicht so gesehen wird. Weil man führt ja gegen Russland einen Wirtschaftskrieg, also kann nicht gegen sich selbst einen Wirtschaftskrieg führen. Und das ist eh die große Frage, was Sie vorher schon angesprochen haben. Welche Feindbilder eigentlich da generiert werden, um die europäische Identität, die westeuropäische Identität zu promoten? Ja?
Mhm. Und da, Sie sprechen es an, um unterschiedliche Player, die ja alle ihren Machtanspruch haben. Und das hat ja eine lange Tradition in Europa. Das gab es ja schon vor den Nationalstaaten, das waren die Herrschaftshäuser. Um diese Menschen an einen Tisch zu bringen, um sie an einen Tisch zu zwingen, muss man ihnen ja einen gemeinsamen Nenner oder ein gemeinsames Ziel suggerieren nach dem Motto, also jetzt ist hier wieder ein bisschen weniger egoistisch, wir haben was. Das hat eine lange Tradition, Sie schreiben es ja auch, die Herrschaftshäuser im Kampf um die Vorherrschaft haben sich schon vor vielen Jahrhunderten zusammengetan und da war immer die Idee, also Zusammenhalt durch einen Feind im Außen. Es gab, glaube ich, ein oder zwei Ausnahmen, Erasmus von Rotterdam, hat sich dagegen ausgesprochen, Zusammenhalt ohne Feind von außen. Und auch William Penn, der Mann, der Pennsylvania den Namen gegeben hatte, dazu ein Essay, 1756 erschienen, kann man im Buch lesen, Essay über den gegenwärtigen und zukünftigen Frieden in Europa, endet letztendlich im Rousseaus Gesellschaftsvertrag nach dem Motto, wir arbeiten auf diesem Kontinent zusammen, ohne uns die Köpfe einzuschlagen und wir brauchen auch keinen gemeinsamen Feind, um dann die anderen die Köpfe einzuschlagen. Das heißt, es hat immer auch die Friedensidee gegeben, weil man ja, wenn man von Europa spricht, die Geschichte sich anguckt, sagt ja, ein Hauen und Stechen über Jahrhunderte. Es hat auch die anderen gegeben. Warum ist das so wenig bekannt?
Die Europa-Idee richtet sich sehr stark auch wieder gegen Muslime, in der Form von der Türkei, wenn man so will, und gegen Orthodoxe in der Form von Moskau-Russland. Und diese lange Tradition ist nur selten durchbrochen durch das, was Sie gerade genannt haben, durch utopische, friedensbejahende Europavorstellungen. Und der William Penn ist einer davon, ja, also einer der reichsten Männer seiner Zeit, der durch Schuldtitel beim englischen König ein Landstrich in Amerika bekommen hat.
Pennsylvania.
Später dann Pennsylvania und dort auch sozusagen so eine Art Utopie versucht hat aufzubauen ohne Sklaven und so weiter. Und wie er zurückkommen ist, dann eben sein Manifest geschrieben hat, um ein Friedenswerk in Gang zu setzen. Also das hat sich nie umgesetzt. Ja? Aber es haben sich andere Europa-Ideen vom Napoleon und so auch nicht umgesetzt, haben aber Millionen von Tote verursacht. Also insofern war der William Penn schon irgendwie was, wo ich meinen würde, dass das günstiger wäre, den in der Schule zu lernen. Ja? Mhm. Als so Europa-Ideen, die mit Hauen und Stechen, wie Sie sagen, funktionieren.
Aber es werden andere Gründerväter ja immer genannt, Monet und solche Menschen. Also ehemalige
jetzt von dem jetzigen Europa.
Ehemalige Waffenhändler werden ja immer so als Gründerväter.
Also Jean Monnets eigene Figur, Waffen- und Schnapshändler, so darf man ihn wahrscheinlich nennen, weil er wirklich einer war. In der europäischen Wahrnehmung, in der heutigen EU-europäischen Wahrnehmung, gilt er als der Vater Europas. Ja. Und er hat aber ganz interessant, wenn ich das jetzt vielleicht ganz kurz ausführen darf, diese Amerikanisierung der europäischen Frage vorangetrieben, indem er jener Waffenhändler war, der 1941 und folgendes von amerikanischer Seite durch die sogenannten Land-Lease-Verträge hauptsächlich Marine, aber auch andere Waffengattungen geliehen hat an die französische Resistance. Und damit ist eigentlich Frankreich in der Folge dann schon in eine Art Schuldenfalle der USA gekommen. Noch schlimmer war es mit Großbritannien, mit diesem Land-Lease-Abkommen, also Pachtverträge für,
ja, Milliarden.
Für Waffen, die man gebraucht hat, um die Nazis zu bekämpfen. Mit diesem Trick, wenn man so will, ja, haben sich die Amerikaner eigentlich auf diesem europäischen Kontinent eine Machtbasis, eine ökonomische Machtbasis geschaffen. Und der Jean Monnet war die zentrale Figur darin, also vor allem für die französische Seite. Ja, französisch. Er war Antigaullist, obwohl ihn de Gaulle in der Résistance ursprünglich schon vorgeschlagen hat, diese Waffengeschäfte zu machen, aber nachher hat er sich als antigaullistisch erwiesen. Und würde ich meinen, eine ganz entscheidende Figur, die zusammen dann mit Adenauer und Schumann diesen Schumann-Plan und in der Folge die Montanunion auf den Weg gebracht hat.
Wir springen gerade, wir kommen noch drauf, aber gerade weil wir bei Jean Monnet sind, Monnet war, ein Amerika-Fan, würde ich mal sagen, der dort gesehen hat, wie Big Business funktioniert, dort eben auch für die Produkte seines Hauses, also Schnaps, gesagt, da gibt es einen großen Markt, man muss sich an einwenden und dann versorgte die Vereinigten Staaten von Amerika. Wenn es eine Vereinigten Staaten von Europa gäbe, könnte man sie auch an einwenden. Und wenn man sich das mit de Gaulle anschaut, de Gaulle war ja jemand, der diesen Spruch geprägt hat, Europa ist ein ist Europa der Vaterländer, ist ja ein Unwort in Brüssel inzwischen, das darf man ja nicht sehen. Und Monnet hat eben versucht, dieses amerikanische Prinzip auf das Europa, sein Europa, wie er es gesehen hat, zu übertragen und hat in Amerika natürlich Unterstützer gefunden. Das heißt, er war ja letztendlich, würden Sie ihn als eine Art intellektuellen Agenten der Amerikaner bezeichnen?
Also er war nicht, glaube ich, nicht ein großer Intellektueller, er war mehr so ein Netzwerker. Agent war er für sich, glaube ich, immer. Ha? Also der hat damit natürlich auch immer seinen Schnitt gemacht. Cognac verkauft, Waffen verkauft. Das hat er nicht gemacht, um nur Gutes zu tun, sondern eben auch, um im Geschäft zu bleiben.
Die Idee, Europa als Ganze, als einen riesigen gemeinsamen Landstrich zu sehen, diese Idee ist ja nicht erst mit Mackinder entstanden oder später Brzezinski, sondern sie schreiben ja auch, es gab einen Grand Plan von 1632. 15 christliche Armeen haben sich zusammengetan, die Heilige Allianz, um zu sagen, wir arbeiten zusammen und wir haben jetzt da Feinde, das sind diese Moslems, die da im Raum Jerusalem ihr Unwesen treiben. Das heißt, die Idee, etwas Abstand zu nehmen in der damaligen Zeit und auf das große Ganze zu gucken. Diese Idee ist schon älter.
Die ist schon sehr alt, die zieht sich durch. Also das ist das Grand Design, was Sie ansprechen, vom Herzog von Sully, für einen französischen König eigentlich geschrieben. Und es hat sich dann über Jahrzehnte immer wieder wer gefunden, der diese Idee reproduziert hat, mit am Anfang, glaube ich, 15 christlichen Dominationen oder Entitäten, die da zusammen gedacht waren und sich identitätsmäßig gegen zwei Kulturen gewandt haben. Das eine waren die Osmanen und das andere waren die Habsburger. Also die Habsburger galten damals in Frankreich als große Feinde, als heiliges römisches Reich deutscher Nation. Für die Franzosen waren die Habsburger zu mächtig. Und es gibt eben nicht nur diese Feindbildproduktion gegenüber anderen Kulturen, wie islamisch oder orthodox, sondern eben auch reine Machtkämpfe. Ja? Und das war sozusagen dieses Grand Design. Das Gegenstück dazu auf deutscher Seite, würde ich sagen, war der Leibniz-Europa von diesem großen Philosophen, der auch christliche Länder zusammenführen wollte. Und das aber die Aggressionen dieser einzelnen Länder gegeneinander, also zum Beispiel Frankreich, Habsburger, nach außen lenken wollte. Der hat gesagt, Österreicher sollen gegen die Osmanen kämpfen, die Franzosen sollen die in der Levante engagieren, die Holländer sollen nach Indien gehen, also sozusagen ein imperialistisches Konzept. Aber mit Russland, mit dem zaristischen Russland, so einer der wenigen, der Russland in seinen Europa-Ideen inkludiert hatte, und eigentlich der Erste, der so von deutscher Seite sowas gemacht hat. Davor waren das sehr stark französisch oder Heiliger Stuhl, wenn man so will, also christlich, Vatikan hat es nicht gegeben, aber von dieser Seite her aus Europa-Ideen. Und da war so eine erste deutsche Idee. Im 20. Jahrhundert waren dann viele deutsche Ideen. Vielleicht kommen wir dann noch dazu.
Da kommen wir auf jeden Fall noch dazu, wie viel von dem, was wir heute sehen, Großraumwirtschaft, Leitwährung, eigentlich am Schreibtisch der Nazis entwickelt wurde. Und die Idee war so gut, dass die gesagt haben, die übernehmen wir jetzt eigentlich. Das ist toll, nur dass wir einfach keine Reichsmarken mehr haben, sondern wir haben dann eben den Dollar zum Beispiel. Ich möchte zu den, sage ich mal, intellektuellen Grundwerten kommen oder ideologischen Grundwerten kommen, die heute Europa zumindest in unserer Wahrnehmung prägen. Wie wichtig ist das griechische Altertum und die Christianisierung, um das Europa, was wir heute haben, das Kerneuropa zu verstehen?
Die Zusammenführung von dem, glaube ich, ist das Entscheidende. Ja? Das dann kosmopolitisch, universalistisch zu denken. Und das Christliche wird ja dann letztlich nur, bleibt ja quasi als Europagedanken für unser Bild des westeuropäischen Christentums über. Ja? Also wir haben 1204 diesen großen Kreuzzug gegen das orthodoxe Konstantinopel mit der Verheerung Konstantinopels. Eine Geschichte, die heute noch jeder Student und jede Studentin in der Ukraine, in Russland lernt, bei uns relativ wenig bekannt ist. Mhm. Also das ist ein Trauma für die orthodoxe Welt, dass da die Weströmer, also quasi Rom, Papst, mit Hunderttausenden von Kreuzfahrern das orthodoxe Konstantinopel überfallen. Und die war nicht zufällig, weil mich das interessiert hat, zum 800. Jahrestag davon in der Akademie der Wissenschaften in Wien. Und da hat der oströmische Papst, Bartholomäus, einen Vortrag gehalten auf perfektes Deutsch nebenbei. Also der kann viele Sprachen. Und hat dann zum Schluss gesagt, er hätte jetzt ganz gerne eine Entschuldigung für diese... Aber es war der Papst nicht da. Ja? Also es war toll. Ja? Vor Hunderten von Leuten hat er gesagt, jetzt wäre schon langsam an der Zeit.
Ist ja verjährt quasi. Jetzt könnte man mal sagen, da ist was schlecht gelaufen. Ja. Das war ein Fehler.
Aber die Zäsur gibt es noch immer. Also den Bruch gibt es noch immer, ja, zwischen West und Ost. Und wir haben eigentlich die ganze Zeit diesen Bruch. Also der ist natürlich durch das große Schisma schon 1054, aber 1204 war dann wirklich sozusagen auch militärisch da ein Trauma für den Osten.
Wie wichtig war für Europa, wie wir es heute verstehen, dass Kirche und Staat offiziell sich getrennt haben? Also offiziell.
Für unser Europa. Ja, im Osten ist es ja eben genau nicht so.
Genau. Ne?
Ja, das glaube ich schon, dass eine kulturelle Errungenschaft ist, die dann Freiräume schafft fürs Bürgertum, für wahrscheinlich auch eine gewisse Art von Vertragsstruktur, also dass man 1:1 Verträge macht, sozusagen dieses römische Recht, das hat man im Osten bis heute nicht so wirklich. Da gibt man irgendwem was und weiß, über mehrere Ecken kommt es dann dort zurück, ja, sei das jetzt familiär oder geschäftlich. Weil bei uns ist das eigentlich 1:1. Ich verkaufe, du kaufst, zack, und dann ist es erledigt. Ne? Das ist viel klarer und das würde ich sagen, ist also eine typische Folge von dem, dass die Trennung von Staat und Kirche bewirkt hat, dass es freie Staaten gegeben hat, freies Bürgertum ja, und bis heute eigentlich das sehr identitätsbildend nachwirkt.
Es gab auch sehr lange auch in Deutschland eine freie Presse, aber dann gab es ja Shadowbanning und Hate Speech, das heißt, das fahren wir ja auch ein bisschen zurück. Wir haben heute ja den digitalen Pranger, wo dann Sachen einfach weggeblendet werden. Man kann ja auch wieder zurück, das sehen wir.
Errungenschaften. Es gibt so Phasen, glaube ich, wo es irgendwie weniger repressiv ist, mehr repressiv. So. Und wir sind halt gerade in einer absolut repressiven Phase. Es ist traurig, aber so ist es.
Man muss es mit Humor sehen. Ja. Der Erste Weltkrieg hat etwas erledigt, er hat nämlich die Dynastien abgeschafft und die Herrschaftshäuser abgeschafft und mit dem Zweiten Weltkrieg hat das große Geld letztendlich die Macht übernommen. Ist das für Sie die stärkste Zäsur zum modernen Europa? Also, ja, jetzt ist der Geldadel dran, jetzt ist Wall Street das große Kapital, was die Großraumwirtschaft ermöglicht, also Geld regiert die Welt, gilt ja seit. Würden Sie sagen, das ist, oder gab es schon vorher eine Veränderung in Europa, ich weiß nicht, 1120 oder so, wo wir sagen, das war noch härter eigentlich?
Also wenn man es jetzt von der Neuzeit hernimmt, war das sicher das Ende der Monarchien im Großen und Ganzen. Ja. Also natürlich gibt es nach wie vor Monarchien, es gibt mehrere Länder der EU, die Monarchien haben. Skurrilerweise. Also man könnte ja sagen, schaffen wir zumindest das ab. Warum brauchen wir da diese staatsfinanzierten Hampelmänner? Großbritannien, Niederlande, Dänemark und so weiter. Ne? Also würde sozusagen ein kleiner Klack sein für die Europäische Union, das zu bewerkstelligen. Aber geht offensichtlich nicht. Aber im Großen und Ganzen ist natürlich da mit dem Ersten Weltkrieg die ganz großen Herrscherhäuser verschwunden. Ja? Eigentumsstrukturen haben sich nicht unmittelbar geändert in allen Ländern, ja, also ganz wenig. Also ich kann von Österreich sprechen, die Habsburger haben ihr Eigentum verloren. Aber der übrige Adel, also nur die Primogenitur, wie man sagt, also die erste Linie, die haben sich ja verzweigt in viele Linien, die haben das teilweise wieder bekommen, die anderen. Und dann haben sie den Titel verloren, von dürfen sie nicht mehr führen. Ja. Also in Deutschland dürfen sie ja von weiterführen, also nicht nur die Habsburger, wie man den Otto von Habsburg ja gekannt hat als bayerischen CSU-Abgeordneten. Aber im Großen und Ganzen hat es da schon eine große Änderung gegeben, würde ich sagen, ja, durch das Ende dieser Erbmonarchien. Und das ist schon, also glaube ich, diese Zäsur, die der Erste Weltkrieg gebracht hat, auch mit der russischen Revolution auf der einen Seite, die Revolutionen in Deutschland, Ungarn, Österreich, die halt gescheitert sind, Das sitzt dem Bürgertum wahrscheinlich jahrzehntelang in den Knochen.
Lassen Sie uns, wenn wir über Europa sprechen, über einen Punkt reden, der immer angeführt nach dem Motto, ja, da ist einiges schiefgelaufen, aber Europa, nachdem man sich dort wirklich viele Kriege geleistet hat, Millionen Tote und nicht nur den Zweiten Weltkrieg, auch vorher schon, 30-jähriger Krieg und so weiter, ist ja jetzt ein Friedensprojekt. Wir wissen spätestens seit der sogar NATO oder seit der Osterweiterung, ich sage mal NATO-Osterweiterung, seit der Osterweiterung, die ja eine NATO-Osterweiterung ist, dass man auch schon mal 99 Marschflugkörper in ein Land schickt, was europäisch ist, um da ein bisschen nachzuhelfen, dass es eben so läuft, wie man das gerne hätte. Aber diese Osterweiterung, die hat ja letztendlich auch schon Napoleon vorangetrieben, wenn man es mal modern interpretiert. War das auch, die, ja. War doch auch schon eine Osterweiterung.
Ja, Versuch. Es waren immer wieder Osterweiterungen, ne? Also, wenn man es vom Kapitalismuskritischen sieht, und ich komme eigentlich davon, ja, als Linker, muss man sagen, immer wenn es Probleme gibt mit der Verwertung, ja, dann gibt es drei Möglichkeiten, also der Verwertung von Kapital. Man rationalisiert, es gibt technischen Fortschritt oder wie immer, man spekuliert mit dem Geld, weil es in der Sphäre höhere Profite abwirft als in der Produktion, ist 2008 zum Beispiel letztes Mal super gescheitert mit einer riesen Blasenplatzen, oder man erweitert Marktgebiete.
Das genau. Wo man abverkauft.
Das kann territorial sein, aber das kann natürlich auch in Sektoren sein, wo bislang keine kapitalisierte Wirtschaft vorgeherrscht hat. Beispiel Daseinsvorsorge oder wie immer. Ja. Und da in diesem Bereich, würde ich sagen, muss man das einordnen, diese Osterweiterungen. Ja. Also das sind ja alles, das geht dann immer um Großraum. Der Großraum ist ja nicht nur Herrschaft politisch abstrakt, sondern eben auch ökonomisch. Ja. Und der Napoleon ist mit 500.000 Soldaten aufgebrochen und ist in Moskau gescheitert, kläglich. Und wie er zurückgekommen ist, hat er sein Vermächtnis für den Sohn geschrieben. Das ist toll zum Lesen. Also das ist fast empfehlenswert. Ja. Also in meinem Buch ist viel zitiert davon. Ja. Aber wo er dann rechtfertigt seinen Vormarsch als europäisches Friedensprojekt. Er sagt, ich musste militärisch agieren, um den ewigen Frieden in Europa herzustellen. Hat überhaupt nicht geklappt, im Gegenteil, aber er träumt nach wie vor davon. Sein Code Zivil muss überall gelten. Ja. Und dann hat man auch so ein Stereotyp, was immer wieder vorkommt bei Europa-Ideen, wo jedes Land ist zu klein für sich allein, also muss man größer machen. Ja? Aber das hat natürlich nur den Sinn für jene, die diese größere Verwaltung entweder ausführen können oder für die, die in diesem Großraum geschäftlich, wirtschaftlich besser dastehen als die Kleinen. Ja?
Genau.
Und das ist aber ein Stereotyp, ja, der immer wieder vorkommt. Ja.
Dass das Napoleon da geschrieben hat, das wurde später aufgegriffen, und zwar von einem Mann, der für den Nationalsozialismus sich erwärmen konnte, Ribbentrop. Der hat 1943 ja von einem europäischen Staatenbund schon geträumt und hat gesagt, die Binnenkriege müssen beendet werden. Es muss eine Reichsmark geben und wir brauchen da eine deutsche Führung nach dem Endsieg. Diese Großraumwirtschaft kam ja bei den Amerikanern, spätestens bei Bretton Woods, sehr gut an, die ja auch schon in den vor dem 1939 ja schon in ihrer Arbeitsgruppe War and Peace Studies gesagt haben, was machen wir eigentlich, wenn der Krieg vorbei ist? Das heißt, die Idee, die Napoleon hatte, die Ribbentrop hatte, als er davon ausging, die Nazis gewinnen, die wurden letztlich jetzt von den Amerikanern übernommen. Das ist das, was wir eben haben. Es ist nie vom Tisch gewesen. Einer sagt, das muss größer werden, damit meine Produkte überall verkauft werden. Das ist doch die Grundidee.
Das ist eine Grundidee, aber Ribbentrop sagt das, glaube ich, nach Stalingrad, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also da hat er schon so die Idee, es könnte mit dem rein deutschen, auf Rasse und Germanentum fußenden Ideologien nicht funktionieren. Aber er geht nicht jetzt nur so sehr auf Napoleon zurück, sondern er hat natürlich seine ganzen deutschen Großraumwirtschaftsinstitutionen, also da gibt es einen gewissen Werner Deitz, der auch in der NSDAP politisch eine führende Funktion gehabt hat, der so verschiedene Institute leitet, die heißen dann Deutsche Großraumwirtschaft oder so. Und der sagt so ab 36, dass es wichtig ist, da gibt es ein Zitat, Europa den Europäern, ja, wo man sich denkt, aha, das ist von 1936, ja, wirklich NSDAP, ja, ist so, weil er halt auch der Meinung ist, es geht um diesen Großraum, der hergestellt werden muss, und dass die deutsche Führung, schreibt er, ergibt sich ganz von selbst, das müssen wir nicht ständig vor uns hertragen, er ist da ein bisschen im Widerspruch zu den Ideologen wie Himmler oder Hitler, aber jetzt sozusagen nicht in
weil großen, sie auch die Zentral-, also die Leitwährung dann rausgeben werden, die Reichs-,
und weil sie natürlich auch diesen sehen, dass sie diese die anderen Völker, die anderen nicht-deutschen Völker auf diese Art und Weise an sich binden können. Ja. Mhm. Es gibt da so skurrile Dinge. Ich war in Oranienbaum, Lomonossow, das ist bei Leningrad, in der Zeit, wo Leningrad ausgehungert worden ist, ja, 41 bis 44, mhm. ja, oder so, haben die, also wo wirklich zigtausende gestorben sind unter der Blockade, ja, die sehr berühmt und verheerend für die Region war, war in einem kleinen Museum da in Lomonosow und dort werden Flugblätter ausgestellt, die auf Russisch Novaya Europa den Leuten versprechen. Ja. Also das neue Europa. Ja,
hergestellt von den Nazis.
Die Nazis werfen das ab auf eine Gegend, die gerade hungert unter ihrer Blockade und ihren Bomben. Und mit einer Versprechung von Europa. Ja, also das ist ja schon eine Geschichte, wenn man sowas kommuniziert, und das macht einen Historiker, macht einem das dann ja fast Spaß, wenn man so will, wenn man sowas findet und in einem Buch weitergeben kann, dann wird diese ganze Europa-Idee enttabuisiert, ja, so würde ich das sagen.
Dass Europa von einer Zentralmacht geleitet werden soll, die Nazis haben es ja nicht geschafft, war ihr Plan, aber heute ist es die amerikanische Zentralmacht, die Europa letztendlich leitet. Das wird im Buch ausgearbeitet. Das ist also alles, was Europa zusammenfügt, Montanunion, dass es keine europäischen Ideen waren, kommen wir gleich drauf, was denn das war, die Montanunion, so als ein ganz wichtiger Faktor, um dieses neue Europa anzuschieben. Das zeigt ja doch, dass Europa letztendlich auch immer auch ein Brücke als Brückenkopf benutzt wurde von der jeweils vorherrschenden Macht. Das sind seit 1945 die Amerikaner. Interessant finde ich, dass sie ihrem Buch auch zeigen, dass Menschen, die sich gerne als Europäer verkauft haben, nämlich Churchill, dass die auf der einen Seite in Zürich diese Rede gehalten haben, wo sie die Auferstehung Europas proklamieren und sich beklatschen lassen, parallel dazu aber ein paar Tage vorher ja noch Operation Unthinkable anschieben wollten. Also sie wollten ja ziemlich viele Atombomben auf Russland werfen.
Aber diese Rede, die Sie ansprechen, die Zürcher Rede von Churchill, ja, die beinhaltet ja erstens der erste Aufruf, ein Europa zu konstituieren, also nach dem Krieg, also die eben noch in Feindschaft gegenüberstehenden und kämpfenden Länder zu vereinen. Aber er sagt sofort dazu, ohne Großbritannien, ohne Vereinigtes Königreich.
Immer die Sonderrolle für sich.
Ja, also macht Europa, aber wir nicht dabei. Und das zieht sich durch, also bis heute. Ja. Wir haben der Anfang der Montanunion, Großbritannien macht irgendwie nicht mit, will dabei sein, geht nicht dazu. Ja, wir haben dann die Währungsunion, scheidet Großbritannien zweimal aus. Ja?
Ja.
Einmal durch eine große Krise, das zweite Mal durch das Spekulieren des Soros gegen den Pfund.
Das Geld wird heute noch benutzt für seine ganzen NGOs.
Und das ist ja der große Europäer, aber das ist eine andere Geschichte. Und jetzt natürlich wieder mit dem Brexit. Ja? Also da haben wir haben immer so Traditionslinien, die sich historisch quasi wiederholen, ja, mit völlig anderen Zusammenhängen, aber das ist eigentlich das Interessante, ja, wenn man so sieht, wie Großbritannien und Europa einander gegenüberstehen und immer wieder zusammenfinden, nicht zusammenfinden.
Ja gut, aber wenn man mit Kinder gelesen hat, dann weiß man, warum die Briten das machen. Die können nur durch Teile und Herrsche in Europa etwas zu sagen haben. Das ist eine römische Idee, die sie einfach umsetzen. Brzezinski hat das Buch dann auch gelesen, sagt, das machen jetzt Amerikaner. Ich fand interessant, dass sie in ihrem Buch nicht nur den Marshallplan als Absatzmarktprogramm der Amerikaner und ihre Rüstungsindustrie, die ja im Zweiten Weltkrieg angelaufen war, um das eben zu zeigen, sondern etwas, das ich so nicht kannte, den COCOM-Plan, den gab es parallel dazu. Ja. Können Sie mal beschreiben, also Marshallplan ist bekannt, es wird ja hier so gefeiert, Europa zerbombt, wird wieder aufgebaut, in Wirklichkeit war es aber auch, natürlich wurde es aufgebaut, auch die Chance, die hochgefahrene amerikanische Wirtschaft, deren Überproduktion abzuverkaufen, aber es gab eben auch noch eine andere Idee, die relativ unbekannt ist, wie wir den anderen auf der anderen Seite möglichst schaden können durch Sanktionen und Boykotte und so. Können Sie diesen COCOM-Plan mal ausführen? Seit wann gibt es den? Wer hat sich nicht ausgedacht? Und erleben wir das möglicherweise immer noch?
Ja, also kann ich gern. Also meine Dissertation, schon lange zurück, ist genau darum gegangen, um diese Eingliederung Österreichs in den Westen. Und Österreich war ja, genauso wie Deutschland, in vier Zonen geteilt und eine sowjetische Zone war eben Osten. Und da war ganz wichtig, wo wird der Marshallplan fruchtbar und wie wird mit diesen Embargo-Maßnahmen des Coordinating Committee, das ist die Abkürzung für COCOM, operiert. Das ist parallel gelaufen. Der Marshallplan als investitionspolitisches Instrument, wie Sie sagen, um die amerikanische auf Kriegswirtschaft gepolte Industrie friedenswirtschaftsmäßig umzupolen und Märkte zu schaffen.
Ja. Ja,
und
eben auch ein Markterweiterungsprogramm.
Absolut und Konvertibilität zwischen den Währungen herzustellen mit eigenen Ziehungsrechten und so. Also technisch ausgereift und in jedem Handelsministerium in all diesen Marshallplanländern, 16 war es, saßen die Amerikaner und haben kontrolliert, wo dieses Marshallplan EAB-Geld, wie es geheißen hat, investiert wird. Und die Gegengeschichte oder begleitend dazu war eben dieses Coordinating Committee, das ist im April 48 auch auf den Weg gebracht worden. Zwei Monate später dann auch wirklich auch schon veröffentlicht. Am Anfang war es ein bisschen geheimer. Da hat man gesagt, alles, was nicht zu der westlichen Einflusssphäre zählt, also alle, wo sowjetische Truppen gestanden sind, mhm. ja, wird mit Embargo belegt. Und zwar mit Embargo insofern, dass man Waren, die irgendwie technisch heikel sind, dort nicht hin exportieren darf. Das ist durchgesetzt worden. Ne? Natürlich hat es teilweise nur bewirkt, dass diese Waren dann über Schleichwege schmuggeln, teurer exportiert worden sind. Exportkontrolle hat immer auch den Effekt. Aber im Großen und Ganzen hat diese Embargo gegen den Osten gehalten bis 91, also jahrzehntelang. Am Anfang war es der Plastikkamm, der an oberster Stelle gestanden ist. Ich glaube, 400-500 Bedruckte war es vom ersten Tag an. Und zum Schluss waren es dann Computergeräte, ja, oder Chips, also Hightech-Geräte, wenn man so will. Und das erste
also Land, die anderen sind einfach technisch isolieren. Keine Zusammenarbeit, kein Transfer.
Keine Transfer von wichtigen Technologien. Ja. Ich glaube, Ungarn war 91, 92 das erste Land, was von dieser Embargo-Liste runtergekommen ist. Gemacht wurde das von den USA, so wie der Marshallplan, es waren ungefähr dieselben Länder. Und alle die Marshallplan-Länder, die Geld empfangen hatten von den USA, mussten dieses COCOM umsetzen. Mhm. Was in Ländern wie Österreich ganz kompliziert war, weil wir hatten ja eine sowjetische Besatzungszone. Dort wurde ja sowjetisch gewirtschaftet, also ja. Wie die DDR eigentlich. Ja,
also planwirtschaftlich.
Ja, auch mit Moskau als Zentrale, die das organisiert hat. Und das hat nur die Wirkung gehabt, dass eben auch in diese Zone keine Marshallplan-Gelder geflossen sind im Großen und Ganzen. Ja.
Also, merkt man das heute noch?
Heute würde ich sagen, merkt man es nicht mehr, aber es hat diese Phase, das hat von 45 bis 55 gedauert, schon bewirkt, dass industrielle Kernräume von Süden, von Wien eigentlich dann Richtung Westen, Salzburg und so weiter abgewandert sind.
Also zu diesem Embargo-Plan lief ja noch das Todrüsten der anderen Seite, ja. Eiserner Vorhang. Übrigens interessant, Eiserner Vorhang ist ja Nazi-Jargon. Goebbels hat es ja erfunden, diesen Begriff. Der hat das als erstes gebracht. Also wenn man heute über von Eisernem Vorhang geredet wird, letztendlich ist das dann auch ein Unwort wie Endsieg. Wird aber benutzt. Also das finde ich interessant, das habe ich im Buch auch gelesen. Aber nochmal zurück, würden Sie sagen, das, was wir jetzt gerade erleben, die Österreicher sind ja immer sehr dicht dran mit Nord Stream 2 Boykott, ja. Das ist alles dasselbe immer.
Ja, die Amerikaner mischen sich da schon wieder extrem ein. Ja? Also wir haben eigentlich fast unfassbar, was ihnen da alles einfällt, um das zu blockieren. Diese Blockade gegen Russland, Wirtschaftsblockade, ich kann das ja kurz nochmal aufdröseln. Also wir haben das COCOM seit 1948. Ja? Wir haben dann die 1990er Jahre, wo Russland eigentlich total am Boden lag, wo nicht wirklich was passiert ist, also ein Austausch, außer halt ein bisschen Markterweiterung von unseren Produkten dorthin. Und dann kam 2012 für Russland die Teilnahme an der WTO und 2014 schon wieder das Embargo wegen dieser Ukraine-Sache. Ja? Also die haben klar, 1,5 Jahre lang freie Weltwirtschaft spielen dürfen. Ja? Mhm. Also dieses Bewusstsein muss man auch irgendwie haben, wenn man sieht, wie der Westen mit Russland umgeht. Natürlich gibt es dann auch die Gegenembargos von Russland, die dann heute halt aber halbes Jahr später. Und jetzt sind diese zwei Blöcke, EU und Russland, eigentlich in einer Art kleinen Wirtschaftskrieg, der immer wieder verschärft werden kann. Und die Amerikaner spielen diese Karte ständig aus. Ja.
Würden Sie sagen, man gibt den Europäern jetzt die Möglichkeit oder hat ihnen die Aufgabe zugewiesen, muss man eher sagen, dass sie als Teil der NATO, Brückenkopf Europa, sich von der Seite Russland und China nähern, während die Amerikaner den Pazifik übernehmen? Ist das wieder ein Einkreisen oder jetzt mit einer größeren Teilung, auch was die Geldmittel angeht, weil es sehr teuer geworden ist? Ist das die Aufgabe Europas?
Ja, es gibt sozusagen immer Strategien. Also sicher werden solche Strategien ausgearbeitet, aber es gibt auch Widersprüche. Also zwischen Europa, zwischen deutsch geführtem Europa, so glaube ich kann man das nennen, und dem amerikanischen Block, der natürlich Deutschland auch wiederum führt auf einer höheren Ebene. Aber man sieht ja an dieser Nord Stream 2, da kommen die Amerikaner nicht so wirklich durch mit ihren Maßnahmen, weil eben die deutsche Industrie, die deutsche Energieversorgung, österreichische und, an dem hängt. Ja. Und wenn man sich nur die Zahlen anschaut, die ungefähr im Kopf, was so 2013, 2012, 2013, also vor diesen Embargos, die dann USA und EU gegen Russland wegen der Ukraine-Krise erlassen haben, an Austausch war, dann war das zwischen EU und Russland ungefähr 30% Import-Export und zwischen USA und Russland 3-4%. Also das heißt, wenn da diese zwei Mächte gegen Russland wirtschaftlich auftreten, dann trifft es die Europäer. Ja? Ja. Und das haben die Europäer natürlich auch verstanden. Ja? Also
das, die können sich das nicht leisten.
Die können sich das nicht leisten, das haben die Europäer verstanden, dass die USA eigentlich über Russland auch gegen sie selbst agiert. Ja? Mhm. Aber natürlich, sie sind abhängig von dem amerikanischen Markt, von der NATO. Aber es ist trotzdem zwiespältig. Ich würde nicht sagen, da gibt es einen großen Plan, wo jetzt, es gibt immer große Pläne, aber die funktionieren dann nicht, ja, weil es ja unterschiedliche Interessen gibt.
Und es gibt auch auf der anderen Seite des Teiches keine homogenen Blöcke. Da gibt es auch Leute, die das so oder so angehen, genau, wollen. Aber nochmal zu russischen Gasgeschäften. Das wissen auch nicht so viele. Jemand, der sich damals sehr stark dafür eingesetzt hat, russische Gasgeschäfte zu finanzieren und einzuhüten, war ein gewisser Herr Herrhausen, der es ja nicht dann so weit geschafft hat. Das soll ja jetzt Nawalny wieder machen, dass wir sagen, aufgrund von Nawalny, so böse sind die Russen, können wir das mit Nord Stream 2 nicht machen. Ich möchte gar nicht über Nawalny mit Ihnen reden. Ich habe nur eine Frage, weil ich habe das verpasst. Können Sie mir eigentlich sagen, wo die Leiche von Khashoggi ist?
Ich glaube, die ist in Salzsäure aufgelöst worden.
Warum gibt es da kein Embargo?
Das müsste ja gegen Saudi-Arabien sein und das wäre sozusagen ins eigene Fleisch der amerikanischen Geopolitik und Wirtschaft zu schneiden.
Das heißt, ich muss mit diesem Doppelstandard dann schon leben?
Wissen Sie aber.
war auch nur eine rhetorische Frage. Lassen Sie uns mal zur sogenannten Montanunion kommen, eine übergeordnete Behörde. Was hat diese Behörde geregelt? Wer hatte dort das Sagen? Seit wann gibt es das? Und warum ist das wesentlich für das Europa, was wir heute vorfinden?
Na, das war die Idee, dass man die deutsche Kohle, also die Ruhrkohle und das französisch-lothring-elsässische Erz zusammenbringt. Ja? Und über diesen Mechanismus diese Feinde im Krieg auch ökonomisch miteinander verbindet. Und das war der Kern der Montanunion. Vorerst wurde dieser Schumann-Plan 1950 entwickelt, der das so vorbereitet hat, und 1951 ist dann die Montanunion entstanden mit noch vier anderen Ländern, aber die waren dann quasi nur so Anhängseln, wenn man so will, das ist Benelux und Italien, aber es ist gegangen um diese deutsch-französische Achse. Interessant dabei ist, dass Eigentumsverhältnisse nicht angetastet wurden, was eigentlich bei der SPD zum Beispiel schon im Gespräch war, weil wenn man schon jetzt diese Ruhrbarone zum Beispiel in eine neue Allianz zwingt, ja, also ja, durchaus auch mit diesem amerikanischen Hintergrund, dass man sagt, da will man das machen, dann könnte man auch darüber reden, dem so viel verdient im Krieg, dem so viel Unheil angerichtet, dass man denen das wegnimmt. Das ist nicht passiert. Ja. Also da war damals die SPD eigentlich noch mit Kurt Schumacher zum Beispiel der Meinung, dass man schon antikapitalistisch hätte vorgehen können und diese Eigentumsfrage zu stellen. Ja. Das ist die eine Sache, die interessant war. Auf der anderen Seite war interessant, dass sowohl in Frankreich sowohl die Gaullisten wie auch die Kommunisten, also sehr unterschiedliche Kräfte, dagegen waren, nationale Souveränität so schnell aufzugeben und sich mit Deutschland auf dieser wesentlichen energetischen und Grundstofffrage zu vereinen. Und es hat letztlich so eine komische Allianz von der dritten Kraft, wie das geheißen hat, in Frankreich dann gebraucht, um das in Frankreich durchzuboxen. Und das waren Christdemokraten, Sozialdemokraten, Radikale und verschiedene Allianzen. Ich habe mir das angeschaut, wie die regiert haben. Und in den paar Jahren, wo die an der Macht waren, Georges Bidault war zum Beispiel einer, Robert Schumann, also bekannte Figuren, haben die alle halben Jahr im Schnitt Regierungswechsel gehabt. Also das heißt, dass im Hintergrund wer andere die Fäden gezogen hat. Wenn ich alle Jahre nur meine Minister austausche, dann brauche ich ungefähr so lange, bis ich den Schreibtisch geräumt habe und wieder neu aufstelle. Also der Hintergrund war natürlich dann die amerikanischen Vorgaben, Jean Monnet, ja, und letztlich der starke Wille von Konrad Adenauer, eben das, was die Sowjetunion, aber auch die SPD noch immer im Auge gehabt hat, nämlich ein neutralisiertes Gesamtdeutschland zu schaffen, dem zu widersprechen und eben die Allianz mit Transatlantik zu machen.
Die Idee, Deutschland nicht zu teilen, sondern wieder zu vereinigen, die so eine Stalin-Note, 52, glaube ich, kam die raus, die ist auch hier nahezu unbekannt, weil man sagt, ja, wir haben den Russen ganz spät, als es nicht mehr anders ging, praktisch die DDR dann abgeluchst. Das ist so nicht richtig. Die Russen wollten sehr, sehr schnell nach dem Zweiten Weltkrieg, dass Deutschland gar nicht geteilt ist, sondern zusammenkommt, aber an die Bedingung geknüpft, dass es ein neutraler Raum ist. Und was Sie gerade beschreiben, das wollte der West eben nicht, weil er gesagt hat, nee, wir wollen nach vorne verschieben.
Ja. Es hat auch in der CDU Kräfte gegeben. Also hier gibt es in Berlin gibt es einen Jakob-Kaiser-Platz, ne? Wenn man sich anschaut, wer war Jakob Kaiser. Das war der CDU-Mann, also ein wichtiger Mann in der CDU, der für eigentlich dieses neutralisierte Deutschland gestanden wäre. Ja? Das er natürlich nicht kommunistisch haben wollte. Der wollte das
neutral halt.
Ganz neutral und ganz nach CDU ausgerichtet. Ja? Also möglichst halt. Ja? Aber das, und der hat auch ein eigenes Institut gehabt, ganz vergessen, wie das jetzt heißt, der da sozusagen dieses vorbereitet hat. Ja? Es war nicht nur die Stalin-Note, will ich damit sagen. Es waren SPD, es waren CDU, aber der Konrad Adenauer, Walter Hallstein, also solche Figuren haben das dann torpediert. Und natürlich, weil das Interesse der Amerikaner war, nur sowas ja zu verhindern.
Mhm. Weil man von Anfang an gesagt hat, wir werden weitergehen, als was wir jetzt machen. Das wird sowieso mit Gewalt nur funktioniert. Deswegen muss dieses Land auch aufgerüstet werden. Ist ja auch dann relativ schnell passiert, dass Deutschland wieder bewaffnet wurde. Sie sprechen in Ihrem Buch darüber, wie sich diese heutige europäische Gemeinschaft langsam dorthin bewegt hat, wo wir heute sind. Es geht ja über die EWG, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, mit diesem Dreiklang Wirtschaft, Militär und Atom. Welche Rolle spielte die Atomkraft damals?
Euratom? Anscheinend eine sehr große Rolle. Ja. Also das ist jetzt nicht mein Hauptthema, dieses Euratom. War eine der drei Säulen. Ja.
Billige Energieversorgung.
Der europäischen Gemeinschaften, wie es geheißen hat. Ne? Ja. Die haben auf diese drei Säulen beruht. Und das war offensichtlich, es kam aber auch schon mit dieser Kohle-Stahl-Union, also Grundstoff, Energie, ein ganz wesentlicher Faktor, dass man das gemeinsam irgendwie verwaltet. Ne? Mhm. Das wird sich auf die Atomprogramme dann auch ausgewirkt und übergestülpt haben.
Wie wichtig war beim Kreieren von diesem neuen Europa, dass der Abbau von Handelsschranken stattfindet? Und wer hat davon einen Vorteil und wer hat einen Nachteil?
Ja, das war ganz zentral schon am Anfang, ne? Abbau von Zoll. Schranken war das Entscheidende. Am Anfang eben nur mit dieser Herstellung Kohle, Stahl, aber dann flugs mit anderen Waren und letztlich auch Dienstleistungen, Kapital, Arbeitskraft. Ne? Mhm. Also das ist ja sozusagen die vier Säulen dieses europäischen Kapitalvorstellungen ist freier Verkehr für Kapital, Dienstleistungen, Waren und Arbeitskraft. Ne? Mhm.
Also das heißt, da sehen wir natürlich eine ganz starke kapitalistische Komponente, die auch mit der Osterweiterung mitspielt, dass eben sehr viele billige Arbeitskräfte möglichst zu den Löhnen, die dort gezahlt wurden, bei uns stattfinden. Das hat dann nicht mehr so geklappt, aber viele, die heute hier arbeiten, kriegen zwar das Gehalt, was hier üblich ist, aber sie sind immer noch auf der anderen Seite sozialversichert.
Ja.
Das ist so der Trick.
Das ist jetzt, ne? Aber sozusagen dieser ständige Zuzug von billigen Arbeitskräften in die Zentralräume, der beginnt ja schon viel früher. Ich habe vor kurzem einen offiziellen Brief vom Adenauer an seinen Arbeitsminister Storch, glaube ich, hat der geheißen, aus 1959 bekommen. Ich habe ein Buch gemacht da über die Kritik der Migration, der, glaube ich, hatten schon mal das Vergnügen, darüber zu reden. Und da mache ich so manchmal Veranstaltungen, da ist mir wer gekommen und hat mir dieses Dokument gegeben, ja, das ich nicht kannte, wo der Adenauer sagt, 1959, wir haben jetzt ein Problem, die Gewerkschaften wollen kürzere Arbeitszeit, mehr Lohn, wir müssen schauen, dass wir Arbeitskräfte aus Italien kriegen. Dann sagt der Storch genau meine Meinung. Und ein paar Monate später gibt es den ersten Anwerbevertrag zwischen Segni, dem Ministerpräsidenten aus Italien, und dem Adenauer. Ne? Also das sind Sachen, die sie auch wieder lang immer wieder wiederholen. Ne? Und jetzt, wie Sie sagen, also die europäische Erweiterung Richtung Osten hat unmittelbar dazu geführt, dass billige Arbeitskräfte auf den Arbeitsmarkt nach Großbritannien zum Beispiel gekommen sind.
Genau, und dort quasi auf der Höhe der anderen Arbeiter quasi ist intrigant, weil das heißt, man lässt die Gruppen gegeneinander kämpfen. Ist das ein wesentlicher Grund, warum sehr viele, auch Linke, das ist ja hier nicht so bekannt, für den Brexit sind? Also da hat sich jetzt zum Beispiel der Morningstar sogar zugeäußert, also eine kommunistische Zeitung, können Sie vielleicht auch mal gleich zitieren. Weil immer, wenn wir vom Brexit hören, dann sind das alles letztendlich Leute, die ewig gestrigen. Es gibt sehr gute Gründe für die Briten, die gesagt haben, was ihr hier macht, das schadet den Briten.
Absolut. Also die haben, also der Morningstar oder solche Leute, Tariq Ali, so ein bekannter pakistanisch-britischer Intellektueller, war auch auf der Seite des Brexit. Also Weil die haben ihren Marx gelesen, zum Beispiel über die irische Frage, wo der Marx schreibt, der Import von irischen Arbeitskräften gegenüber den Engländern zeigt einen Konkurrenzdruck, der eigentlich nur im Dienste des Kapitals ist. Ne? Und das haben also die englischen Arbeiter halt gespürt dann 2004, wie der Arbeitsmarkt geöffnet worden ist für osteuropäische Arbeitskräfte, also was in Deutschland nicht der Fall war, in Österreich nicht, das war nur in zwei Ländern, was ich weiß, in Schweden und Großbritannien. Und dort ist halt unmittelbar so eine Lohndifferenz von 1 zu 8, 1 zu 6 aufeinandergeprallt. Ne? Natürlich haben die Arbeiter aus Polen dann auch dort höhere Wohnungskosten gehabt, aber trotzdem, die Sogwirkung war enorm. Hunderttausende sind dann nach Großbritannien gegangen.
So, dass man sagen könnte, also zu den Briten, also der Poli hier macht es günstiger.
Na sicher, Und was Sie zuerst angesprochen haben, über die Jahre sind ja dann zum Beispiel erst so an Näherungen gekommen in der Lohnfrage, dass man gesagt hat, egal wo man arbeitet, geht jetzt nicht das Herkunftsland, das dort die Höhe des Lohns, der bezahlt werden muss, sondern das Zielland. Ne? Mhm. Aber bis heute zum Beispiel die Sozialversicherungen sind so zu bezahlen für den Unternehmer für das Herkunftsland. Also die Höhe der Sozialversicherung ist vom Herkunftsland abhängig. Das heißt, der Unternehmer, der heute hier in Deutschland polnische oder was immer Arbeiter anstellt, muss denen hier dieselben Löhne zahlen. Aber die Sozialversicherung muss er nach dem polnischen Gesetz zahlen. Es kommt immer noch billiger.
Und darum geht es letztendlich. Es muss einfach noch billiger
werden. Ja, es ist der Konkurrenzdruck. Das ist eigentlich... Jeder kennt es.
Ja. Weil man immer sagt, also wenn wir den Markt teilen, bleibt für jeden was übrig, ja, aber für die meisten weniger. Das ist mal, muss man leider dazu sagen. Lassen Sie uns mal auf das Land kommen, aus dem Sie ja kommen. Ich glaube, das hört man auch. Das ist ja Österreich. Wenn Sie beschreiben sehr detailliert, seit Österreich EU-Mitglied ist, hat sich bei Forst und Landwirtschaft richtig was getan. Können Sie mal beschreiben, wie war das vorher und wie ist das jetzt? Es muss sich ja verbessert haben, wenn man die europäische Idee richtig versteht. Es müsste ja für alle besser sein.
Ja, also in der Landwirtschaft hat sich viel getan, weil natürlich der Druck von den Großraumunternehmungen aus Deutschland, also beispielsweise die Mühlen aus Bayern oder auch Gemüseproduzenten aus Norditalien auf den kleinen österreichischen Markt so gewirkt haben, dass die Produzenten in Österreich dem Druck oft nicht standhalten konnten. Ne? Also ganz konkret kann ich mir aus meiner noch Erwachsenenzeit erinnern, dass vor 95 die Regel oder die Gesetze gegolten haben, dass man Äpfel erst importieren darf, wenn die österreichischen Äpfel verbraucht sind. Mhm. Also es ist immer noch Kapitalismus gewesen, keiner hat an Äpfelnot gelitten. Ich habe ein bisschen darunter gelitten, weil mir der Granny Smith so geschmeckt hat. Den kannte ich aus München, wenn ich in München war und da diese chilenischen Granny Smith kaufen konnte. Der war sehr gut und das haben wir natürlich in Österreich nicht gehabt zu der Zeit. Aber das habe ich auch verkraftet, muss ich sagen. Und dann waren auch natürlich gewisse andere Schutzmechanismen vor Importen, ja? Also gerade im Bereich Lebensmittel, ne? Mehl und so verschiedene andere. Und die sind natürlich von einem Tag auf den anderen dann gefallen mit der Teilnahme Österreichs an der Europäischen Union. Und insofern hat sich ein Strukturwandel vollzogen, ja? Also gerade in der Lebensmittelindustrie und ein bisschen in der Landwirtschaft. Bauern sterben. Das ist aber in Deutschland auch der Fall. Ja.
Ja. Wenn man heute in Österreich eine Wahl machen und die Direktdemokratie einführen würde, würde sagen, wollt ihr raus aus der EU, wollt ihr drinbleiben? Was glauben Sie, würden die Österreicher abstimmen?
Ja, sie würden derzeit für die Teilnahme an der Europäischen Union weiter abstimmen. Ja.
Hat das mit der Presse zu tun, die Ihnen das
natürlich, ja. Das hat mit der Hegemonie des Diskurses zu tun über die Medien. Die Politik, es gibt eigentlich nur immer wieder aufflackernde, ein paar kritische Stimmen, aber im Großen und Ganzen ist das ganze Thema EU ziemlich tabuisiert, ja? Sowohl links wie auch rechts.
Die Briten werden ja schwierig angesehen, seit sie sich für den Brexit entschieden haben. In ihrem Buch habe ich das nochmal erinnert, das hatte ich erfolgreich verdrängt. Das war ja nicht der erste Exit. Die Briten waren nicht die ersten, die ausgestiegen sind. Man kann nämlich aussteigen, weil es hieß immer, man kann nicht aussteigen. Doch, man kann aussteigen. Ja. Es sind Leute ausgestiegen. Wer denn?
Also Norwegen hat vor der Teilnahmeabstimmung gemacht, wo die Leute mehrheitlich dagegen waren. Insofern ist das kein direkter Ausstieg. Wirklich ausgestiegen ist Grönland 1986. Das ist gegangen um Fischereirechte und eigentlich um die Lebensgrundlage dieser Grönländer, ja, weil die halt auch diesen Schutz brauchten und haben wollten und auch bekommen haben letztlich über den Ausstieg ihrer Fischereigründe. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt für so ein Land. Ja. Mhm. Also da hat es funktioniert, wo es Und es gibt immer wieder, würde ich sagen, Phasen, wo Mehrheiten gegen die Brüsseler Bürokratie zustande kämen. Aber derzeit ist, glaube ich, gerade so eine Phase nicht, zumindest nicht in Österreich oder in Deutschland.
Wenn man sich auf die Verträge konzentriert, die in der EU beschlossen wurden von Menschen in Hinterzimmern, dann erinnern wir natürlich die Maastricht-Kriterien 92, Lissabon-Vertrag, der letztendlich eine aufgewärmte Version des Vertrags von 2005 ist, der in Frankreich und Niederlanden abgelehnt wurde, haben Sie ja schon beschrieben. Aber da ist vor allem interessant, mit Lissabon-Vertrag, dieser kleingedruckte Satz, nämlich es gibt eine militärische Beistandsklausel. Ist das wichtig?
Ja, ganz wichtig. Also die EU ist in Richtung Militärunion sehr stark unterwegs.
Das war eigenständig gegenüber der NATO?
Ja, das ist die Frage. Ja, das ist auch wieder so, würde ich sagen, eine sehr diffizil zu beantwortende Frage. Von Anfang an war eigentlich eine europäische Verteidigungsgemeinschaft, EVG, geplant. Ja. Das ist gescheitert an der Nichtratifizierung durch das französische Parlament. Und es hat unmittelbar die Folge gehabt, dass die USA gesagt haben, also wenn das nicht zustande kommt unter unserer Ägide, dann muss Westdeutschland in die NATO eintreten, was dann auch passiert ist. Ja. Also es wäre ursprünglich eigentlich geplant gewesen, offensichtlich eine europäische Flanke zu machen, die jetzt nicht unbedingt direkt der NATO angehört. Ja. Und das hat sich dann heraufgezogen, diese Militarisierungsschritte. Also ich erinnere mich, Amsterdam, glaube ich, 1996, wo so, finde ich, eine ganz interessante Erweiterung in der Militarisierung stattgefunden, indem man gesagt hat, man ist jetzt nicht nur für friedenserhaltende Einsätze, sondern auch für friedensschaffende Einsätze. Mhm. Also mag für den einen oder anderen nicht so besonders unterschiedlich klingen, aber natürlich ein Einsatz, der friedensschaffend ist, heißt, es gibt hier eine Konfrontation, man mischt sich im Großen und Ganzen immer auf einer Seite ein und damit ist man Kriegspartei. Ja? Ja. Während wenn man friedenserhaltend einsetzt, Militärs auch, wie das in der UNO mit Mandat oft passiert, dann ist das nicht unbedingt eine kriegerische Auseinandersetzung. Ja? Und die EU hat ja viele militärische Einsätze mittlerweile absolviert, in Somalia, in Makedonien, in Sudan, also ich habe das da aufgelistet, immer wieder, Tschad, ja?
Ja.
Und jetzt haben wir seit neuestem, seit 2017, dieses PESCO, strukturierte Zusammenarbeit, da fährt im Titel sogar das Militär. Das ist im Großen und Ganzen ein 50 Milliarden Paket für den Bau einer Kampfdrohne, einer europäischen, für den Bau von europäischen Kampfpanzern und Kampfflugzeugen.
Also aber was haben Sie denn dagegen, dass die Europäer ihre eigene Waffentechnologie kaufen, sonst müssen sie immer bei den Amerikanern einkaufen?
Ich bin ja friedenspolitisch motiviert mit meiner ganzen Herangehensweise an Themen. Ich habe immer was dagegen, wenn irgendwo Militarisierungen stattfinden.
Aber ist es nicht, ist man nicht realitätsfern? Muss ein Land sich, was Begehrlichkeiten weckt, weil es hier so gut läuft, muss es sich nicht schützen können?
Also wenn es um defensive Geschichten geht, würde ich das vielleicht akzeptieren können. Aber da müsstet ihr mir jetzt erklären, wo jetzt die große Gefahr droht. Ja? Mhm. China hat, glaube ich, keine großen Ambitionen militärisch
auszugreifen. Aber vielleicht muss man die europäischen Außengrenzen schützen gegen die ganzen Afrikaner, die zu uns wollen.
Naja, das eher weniger. Mhm. Also Sie meinen jetzt die Migranten?
Ja,
zum militärisch, Beispiel. Militärisch, das wäre schrecklich. Nein, das wäre ja schrecklich. Also da muss man eine andere Politik fahren. Ne? Man kann nicht Freihandelsabkommen mit afrikanischen Ländern machen, die dann dazu führen, dass unsere Waren dort die lokalen Handwerker und Bauern der Konkurrenz aussetzen und die überleben das nicht und dann kommen die Kinder daher. Ja? Mhm. Und dann sagt man, hallo, jetzt machen wir da mit militärischen Abfanggeschichten. Also das ist ja sozusagen eine Abfolge von Unlogik.
Schön, dass Sie das ausgesprochen haben. Dann muss ich das nicht machen. Aber bleiben wir bei der Militarisierung der EU. Auch während der Corona-Krise hat ja unsere Verteidigungsministerin AK-47 auch wieder amerikanische Jets gekauft. Ich habe es erst nicht verstanden. Ich dachte, wir müssen aufpassen, dass das Gesundheitssystem nicht zusammenbricht. Jetzt kauft sie die amerikanischen Jets. Aber es gibt, das habe ich bei Ihnen im Buch auch gelesen, innerhalb der Verträge von Amsterdam, von denen wir gerade gesprochen haben, eben diese friedensschaffenden Militäreinsätze und die Idee, um Brüssel herum im Radius von 4000 Kilometern das alles so ein bisschen Grand Area-mäßig zu beschützen. Und Tony Blair wird zitiert, der sagt, die Existenzberechtigung Europas basiert heute auf Macht und nicht auf Frieden. Also das ist ja nicht mehr interpretierbar.
Ja. Das ist deutlich. Und er war ja auch jener, der mit den Amerikanern den Irakkrieg losgetreten hat, auf Basis einer völlig falschen Aussagen. Ja, das sind so die wahrhaften Militaristen, ja.
Als ich das Buch, gibt eine Stelle, habe ich das Buch kurz mal weglegen müssen und habe mir die Originalrede nochmal komplett durchlesen müssen, weil ich konnte es erst nicht glauben, aber es ist tatsächlich so. Und zwar die Rede von Angela Merkel, Münchner Sicherheitskonferenz aus dem Jahre 2004, wo sie Frau Albright zitiert, und zwar nicht nach dem Motto, was hat die gesagt, so geht das nicht, sondern das sogar nochmal bestätigt. Ich habe mir es rausgeschrieben, um es jetzt hier vorlesen zu können. Frau Albright hat etwas gesagt, was Frau Merkel in München zitiert und danach noch sagt, ja, das ist total super. Da hat nämlich Frau Merkel folgendes gesagt, also sie zitiert Albright mit super: Die zentrale außenpolitische Zielsetzung lautet, Politik und Handeln anderer Nationen so zu beeinflussen, dass damit den Interessen und Werten der eigenen Nation gedient ist. Die zur Verfügung stehenden Mittel reichen von freundlichen Worten bis zu Marschflugkörpern.
Ja.
Und dann sagt sie, ja, das ist super, ganz pragmatisch. Das zeigt doch die Fratze.
Ja, und Albright war ja auch die amerikanische Außenministerin, die den ersten NATO-Krieg out of area mitinitiiert hat gegen Jugoslawien.
Ja, aber das zeigt doch die Fratze.
Ja.
Das ist doch nicht mehr, auch wie gesagt, dann ist Europa kein Friedensprojekt.
Ist es nicht. Wird auch wahrscheinlich kaum jemand behaupten, außer eben der Propagandaabteilung.
Mhm. Lassen Sie uns zu einem Punkt kommen, der Europa intern stark gespalten hat, obwohl man gesagt hat, das müssen wir machen, damit Europa noch besser zusammenwächst. Die Einführung des Euro. 160 Ökonomen haben ja damals gesagt, das kann so nicht klappen. Ich glaube, 1992 war das. Vorher gab es ja diesen EQ, weil die Wirtschaftsräume und die Art zu Wirtschaft ist noch so unterschiedlich. Wenn die nicht ihre Wechselkurse anpassen können, dann wird das zu bösen Verwerfungen führen. Man hat es trotzdem eingeführt. Wie sieht Europa dank des Euro heute aus? Gibt es etwas, was besser ist? Oder ist alles nur, die einen sind sehr viel reicher geworden und die anderen, wie in Griechenland, müssen sehen, wo sie bleiben?
Das Problem ist, dass haben diese Ökonomen da in mehreren Manifesten eigentlich auch zum Besten gebracht. Und das sind jetzt keine linken oder rechten Ökonomen, sondern einfach handwerklich gute Ökonomen, die gesagt haben, eine gemeinsame Währung bei absolut sozialen divergenten Situationen oder steuerpolitisch divergenten Situationen, ja, kann nicht gut gehen. Und das sieht man eben. Es dient quasi dazu, den Exportkaisern die Märkte offen zu halten gegenüber jenen, die mit ihnen konkurrenzmäßig nicht mitkommen. Ja, also das ist Griechenland, Italien, wie immer. Ich habe da zitiert eine Studie von einem europäischen Zentrum, also eine zustimmende Studie zum Europagedanken, die so ausrechnen, was dieser Euro bewirkt hat an Wohlstandsgewinn und Wohlstandsverlust in den einzelnen Ländern.
Italien ist besonders heftig.
Genau, bei solchen Studien andererseits ein bisschen skeptisch, weil wie das mathematisch berechnet wird, kann ich nicht nachvollziehen, also als Nicht-Mathematiker und Ökonomist. Aber es gibt so die Richtung vor und die schreiben halt, dass in diesen 8 Jahren, in denen sie das untersucht haben, seit der Euro eingeführt worden ist, Deutschland pro Person an Wohlstandsgewinn von 30.000 Euro, also in den 8 Jahren, nicht jedes Jahr, und Italien einen Wohlstandsverlust von 70.000 Euro erlitten hat. Ja, also das ist also, kann man sagen, eine Rechnung, die ein bisschen einen Hinweis darauf gibt, was das bewirkt hat. Und bei Griechenland wird es wahrscheinlich noch viel, viel schlimmer sein. Ja. Und insofern haben diese Ökonomen natürlich völlig recht. Ja, die sagen, es geht nicht, wenn man ökonomisch konvergent agiert, also quasi überall dieselben Regeln, Kapital, Freiheit, Arbeitsplätze, Dienstleistungen, Warenverkehr, aber sozial und steuerpolitisch divergent. Ja, also der Wettlauf nach unten mit den Steuern hat ja unter anderem auch so einen Schub gekriegt wie die Slowakei, schon als Mitglied der Europäischen Union plötzlich eingeführt hat, die Flat Tax mit 19%. Da haben sie geschaut in Deutschland und in Österreich, wo wir Kapital- und Körperschaftssteuern von 35% gehabt haben. Ja? Mussten wir runter in Österreich, unmittelbar. Mhm. Weil sonst wären die Unternehmen noch viel mehr dorthin gewandert. Mhm. Ne?
Weil Sie gerade sagen, naja, also Deutschland, das heißt, Deutschland ist der große Gewinner, dann wird die meisten Deutschen halt sagen, also ich kann nicht von mir als Gewinner reden. Das wurde ja von den Deutschen dahingehend bezahlt, dass man gesagt hat, ja, die Löhne sind in der Zeit ja tief gehalten worden, das ist ja Agenda 2010, um das Produkt billiger zu halten, um es besser abzuverkaufen. Also Deutschland, also der deutsche Arbeiter hat davon gar nichts gehabt.
Das ist richtig. Ja, die mussten natürlich auch intern sozusagen dieses System aufrechterhalten. Die Hans-Böckler-Stiftung hat so eine Studie gemacht, dass zwischen der Einführung des Euro und also als Buchgeld schon und 2016 Reallohnverluste in Deutschland waren im Durchschnitt, ja. Das ist eigentlich dramatisch. Ja. Mhm. Aber die Leute spüren es ja eh ein bisschen in ihrem Geldbörsel oder in.
Auf ihrem Handy.
Ja.
Neudeutsch. Neudeutsch Digitalgeld mit Ablaufdatum demnächst. Lassen Sie uns bei Geld bleiben. Es geht ums Geld und da ist sich Europa, die Europäische Gemeinschaft, die zuständigen Behörden und Politiker dann doch immer einig, wenn es darum geht, Banken zu retten. Finanzkrise 2008. Sie schreiben ja auch, das, was dort passiert ist, dass man die Banken gerettet hat und die aber sich später von denen das Geld geliehen hat, das lässt, und ESM und alles, das aufgelegt, das ist im Grunde eine Selbstentmachtung. Also der Staat rettet erst die Banken, die sie verspekuliert haben, dann ist der Staat pleite, weil er kein Geld mehr hat, dann geht er zu den Banken und muss sich dort dann das teure Geld holen, was sie vorher billig bei der EZB geliehen haben. Das ist es eigentlich.
Ja.
Warum schlucken das die Menschen? Weil seither ist der Staat erpressbar, weil er ja auch weiß, die, die das einmal gemacht haben und vom Staat erklärt bekommen haben, dass sie too big to fail sind, können es ja jederzeit wieder machen. Also Gewinne werden privatisiert und Verluste werden sozialisiert.
Ja. Das schlucken die Leute schon lang. Immer wieder gibt es aber Aufruhr. Also ich würde nicht sagen, dass das ewig so bleibt und es kann aber noch lang so gehen. Also das ist eine soziale Frage letztlich. Ja. Wir werden jetzt sehen, wie die Auswirkungen sind. Zum Beispiel, wenn jetzt dann diese Kurzarbeitsgelder und so weiter auslaufen, wohin mit den Arbeitslosgewordenen? Ne? Da kann sich schon dann etwas entwickeln. Ja. Aber lassen Sie mich noch ein bisschen zurückkommen auf diese zwei wesentlichen Strukturgeschichten, die dazu geführt haben, dass diese Finanzkrise sich, diese Finanzkrise als Vorläufer gehabt haben. 2012, Sie haben es eh schon angesprochen, Fiskalpakt und ESM. Ne? Der Fiskalpakt ist eigentlich eine Geschichte, die die Europäische Union auf den Weg gebracht hat, um sämtliche Budgets auf nationaler Ebene zu kontrollieren und zu schauen, wo wird zu viel ausgegeben. Ne? Im Großen und Ganzen war das lange Jahre dann Gesundheitssystem, Sozialsysteme und da wurde gekürzt. Dann hat man sich gewundert, dass in Italien plötzlich das Gesundheitssystem am Boden war, wie dann eine gesundheitliche Krise eingetreten ist jetzt mit dieser Virusfrage. Und der ESM ist eigentlich Europäischer Stabilitätsmechanismus, ist ein riesiger ein riesiges Budget außerhalb der EU, ja, von glaube ich 750 Milliarden Euro, das eben für Bankenrettung und für solche Sachen zur Verfügung steht, die aber organisiert ist als Kapitalgesellschaft. Es ist nicht so, dass da die Europäische Union, die einzelnen Staaten was dazu zu sagen haben. Ja, sie sind eingeteilt in stärkere, kapitalstärkere und kapitalschwächere
Staaten. Sie müssen nur ihr Geld dort abgeben.
Kriegen entsprechend ihre Anteile, wie in einer GmbH oder einer Aktiengesellschaft. Deutschland hat über 25%, das heißt, Deutschland hat die Sperrminorität, ohne Deutschland geht da gar nichts. Und das wird eben als Kapitalgesellschaft geführt, wie zum Beispiel Weltbank, Währungsfonds
genau, auch. Ja. Ja. Wer mehr Geld hat, hat mehr zu tragen.
Genau. Ja. Und das sind eigentlich Strukturen, die müsste man öffentlicher machen, ja? Weil da wird ja dann auch in der Eigenwahrnehmung der Europäischen Union ist es ja dann schon ganz was anderes. Es ist ja bekannt, dass das außerhalb des EU-Budgets ist. Und es ist ein größerer Posten als das EU-Budget, nebenbei bemerkt.
Das muss man doch mal dazu sagen. Das glaubt man ja gar nicht.
Und wenn man das mehr diskutieren würde, würden die Leute halt hellhöriger werden und sagen, was läuft da eigentlich ab, ja?
Dass wir da wenig hellhörig sind, hat doch auch damit zu tun, dass die Presse in Europa doch merkwürdig homogen ist. Haben Sie das mal beobachtet? Wie war das in Österreich, dass mit dem Zusammenrücken Europas und alle sind einig, dass es auch immer mehr Einheitspresse wurde? Kann man das so sagen?
Ja, in Österreich haben wir es ganz leicht mit der Analyse. Alle unsere Presseorgane sind mehr oder minder aus deutschen Pressehäusern geführt. Also das ist die WAZ, das ist Springer. Und wir haben eigentlich nur so katholische, regionale Eigentümergruppen, die dann regionale Zeitungen machen, aber die Großen haben alle ihre Zentralen in Deutschland.
Das heißt, Sie lesen Atlantikbrücke?
Wir lesen Watz und Springer. Wie weit dann die jeweils ihre Chefredakteure in solchen Thinktanks haben, ist die nächste Frage. Ja.
Lassen Sie uns mal eben auf die Organe kommen, da können Sie zwei, drei Sätze dazu sagen. Also Sie beschreiben es ja auch im Buch, dass es da eben fünf Organe gibt, 4 bis 5 Organe, 10 Formationen, Fachminister, die sich regelmäßig treffen. Also nehmen wir mal den Rat, nicht zu verwechseln mit dem Europäischen Rat. Was ist der Rat oder Ministerrat? Was macht der?
Ja, der Rat ist letztlich im Prinzip die Exekutive der Europäischen Union. Also der bestimmt, was läuft, ja. Zusammen mit der Kommission. Er bestimmt auch die Kommission, abgesehen davon, dass die Kommission zusammengesetzt wird, letztlich dann durch Absprachen der wichtigsten Länder, Deutschland, Frankreich. Ja. Aber im Großen und Ganzen wird die Kommission damit auch bestimmt.
Also der Rat beschließt, was passiert in Europa?
Der Rat beschließt, was passiert in Europa. Das Parlament, haben wir schon gesagt, beschließt eigentlich kaum, was passiert in Europa.
Das heißt, da gibt es keine Gewaltenteilung letztendlich beim Rat?
Gibt es keine Gewaltenteilung. Es gibt keine Gewaltenteilung in der Europäischen Union.
Ist das dann demokratisch?
Nein, aber das ist eigentlich eigentlich die Struktur der Europäischen Union. Und in diese nicht gewählten Teilungsstruktur brechen natürlich die Lobbygruppen, da gibt es irgendwie 12.000 im letzten Jahr, die offiziell angemeldet sind, brechen die super ein, weil die können nicht so wie bei uns in einem normalen parlamentaristischen System sich immer, müssen sie agieren mit beispielsweise den Parlamentariern, ne, die letztlich das Sagen haben. Also ja. Sie sagen es eh oft in die falsche Richtung, aber egal. Ja. Aber da ist es ja nicht einmal von der Struktur her so, dass sie da auf das reagieren müssen. Das heißt, sie können direkt zwischen in diese fehlende Gewaltenteilung eigentlich intervenieren.
Genau. Ja. Und den Rat beraten zu ihren Gunsten.
Ja.
So kann man das sagen.
Ja, also man kann ja auch darüber reden, ob das überhaupt Lobbygruppen sind, weil Lobby heißt ja eigentlich Vorhalle.
Ja.
Und man hört ja immer, dass das eigentlich schon geschriebene Texte sind, die dann nur mehr abgesegnet werden. Die brauchen dieses Vorhalle wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber lassen Sie mich noch zu einer wesentlich unterschätzten Institution der Europäischen Union kommen, das ist der Europäische Gerichtshof.
Zu dem kommen wir gleich noch. Okay. Ich will das kurz mal abarbeiten. Ich habe mir das schon so aufgedröselt, dass man ganz am Ende dann denkt, irgendwas stimmt nicht. Lassen Sie uns über die Kommission sprechen. 27 Kommissare, 32.000 Bedienstete, alleiniges Initiativrecht, Gesetzgebungsverfahren. Was machen die den ganzen Tag?
Ja, die haben viel zu tun, das glaube ich schon. Also die müssen ja diese ganzen Regeln durchsetzen.
Also wie europäische Gurken aussehen und sowas.
Und unter anderem aber auch, sie beschäftigen sich sehr stark mit dem, dass möglicherweise irgendwo europäische Regeln gebrochen werden. Ja? Mhm. Indem zum Beispiel ein Land selbstständig Gesetze beschließt, die der Europäischen Union entgegenstehen. Ja?
Und da kommt die Kommission und sagt, hallo,
das geht nicht,
ich weil bin die Schiedsrichter.
Wettbewerbsregeln nicht beachtet werden, zum Beispiel, indem man Vorrang vor einem regionalen Produkt gegenüber einem großräumig hergestellten oder den lokalen Bauern irgendwelche Privilegien zuschanzen will, dann kommt sofort die Kommission und sagt, das geht nicht.
Ne? Aber ist das nur negativ?
Ich glaube schon, dass das negativ ist, weil ja letztlich es darum geht, dass die Leute vor Ort überleben müssen und nicht, dass der große Konzern, der großräumig wirtschaften kann, billig alles den Markt überschwemmt.
Ja. Da gab es auch Urteile, die in die Geschichte eingegangen sind. Ich glaube, einmal Dijon-Senf, können Sie vielleicht was zu sagen?
Nicht Senf, Dijon de Cassis heißt das. Das ist ein Likör,
okay.
Der in Frankreich hergestellt wurde und wahrscheinlich gibt es ihn noch immer, den Rewe verkaufen wollte. Wir reden jetzt vom Jahr 1970er Jahre. 1979 ist dann dieses Cassis de Dijon-Urteil ergangen. Eigentlich wegweisend, weil das war vom deutschen Gesetz her nicht erlaubt, diesen schlechten Likör, zu wenig Alkoholgehalt und überhaupt, also hat dem deutschen Nahrungsmittelgesetz nicht entsprochen.
Da kriegt man keinen Rausch.
Kriegt man keinen Rausch oder wie immer. Ja, auf jeden Fall hat Rewe geklagt und hat Recht bekommen vom Europäischen Gerichtshof nach dem Motto, Kapitalfreiheit geht vor nationalem Gesetz. Und das ist sozusagen der Kern, der immer wieder auftaucht.
Ne? Also, auch während der Corona-Krise, Kapital kann jede Grenze passieren.
Kapitalfreiheit ist die einzige, die wirklich ungehindert nach wie vor ist, ja, während Arbeitskräfte, Waren, Dienstleistungen werden ja teilweise stark behindert. Aber diese Kapitalfreiheit ist eigentlich das Entscheidende. Das zieht sie durch. Ja. Da hat schon ein Urteil gegeben noch vorher, wie in Italien dieser Enel-Konzern, also der Energiekonzern, verstaatlicht werden sollte. Da hat sich auch dann wer, der das nicht wollte, der an einem dieser Kleinkonzerne vorher Aktienanteile hatte, an die Europa Kommission gewendet und auch an den EuGH und hat Recht bekommen und der EuGH hat gesagt, Italien darf nicht einfach was verstaatlichen also auf nationaler Basis, weil das eben dem internationalen, dem Brüsseler Ideen widerspricht.
Also im Grunde, im Hintergrund läuft immer, dass der Neoliberalismus Vorfahrt hat.
Genau. Aber es ist nicht nur der Neoliberalismus, es kann auch dieses nationale Gesetz vollkommen neoliberal sein. Ja? Es ist nicht so, dass es immer das Bessere ist.
Ja.
Das sieht man in Großbritannien. Aber man kann es bei dem Brexit in Großbritannien eigentlich schön sehen, dass da so eine Art Allianz entstanden ist. Wir haben schon gesprochen über die Arbeiter, über die Proletarier, die sich in Konkurrenz gesehen haben zu diesen billig importierten Polen, wenn ich das so flapsig formulieren darf. Aber auch das starke britische Kapital sich natürlich ständig in der Konkurrenz mit dem Europäischen gesehen hat und selbst aber Möglichkeiten nicht ausschöpfen könnte in Commonwealth of Nations oder mit amerikanischen Import-Export-Verträgen, weil die Europäische Union eben das dann wieder nicht erlaubt. Ja, also das die Europäische Union zwingt quasi ihre Mitglieder ökonomisch einerseits diesen Großraum auf, aber andererseits auch nicht selbstständig mit Drittstaaten beispielsweise zu verhandeln.
Lassen Sie uns über den Europäischen Rat sprechen. Der trifft sich ja viermal im Jahr, nennt sich dann EU-Gipfel. Die Sitzungen sind nicht öffentlich.
Ja, ist mir jetzt gar nicht bekannt, aber sicher sind die nicht öffentlich.
Es gibt
dann die Pressekonferenzen.
Ja, und es gibt da auch keine Kontrolle. Das kann nicht demokratisch sein, oder?
Ja, ich habe da, glaube ich, zitiert von Hans-Peter Martin, das ist ein Spiegelredakteur ursprünglich gewesen, ein Österreichischer, der dann im Europaparlament zeitweise gesessen ist, der das so erlebt hat als eigentlich europäisch denkender Mensch, also EU-europäisch denkender Mensch, aber sehr affirmativ, und ist aber dann durch seine Arbeit in diesem Europaparlament zu einem großen Skeptiker und Gegner geworden, ja, der das gemerkt hat, was da so abläuft,
weil Geheimen. Weil Sie vom EU-Parlament sprechen, bis 1979 gab es dort ja keine Wahlen.
Na, da wurde nur entsandt, also von den einzelnen nationalen Parlamenten.
Wieso kann man dann Parlament draufschreiben?
Braucht man jetzt auch nicht draufschreiben, man kann schon draufschreiben, aber jetzt ist es ja auch kein Parlament, weil es ja gar keine Gesetze einbringen kann. Ne?
Was macht denn das EU-Parlament dann? Das lässt sich die Gesetze, die woanders beschlossen wurden...
Mitentscheidet.
Ja.
Das ist es. Und es kann blockieren eine Zeit lang, bis halt dann diese Blockade wieder aufgehoben wird.
Von anderen?
Es kann theoretisch sozusagen die Kommission nicht annehmen. Ja? Also das muss auch mitentscheiden, die Kommission, ja? die halt dann vom Rat mehr oder minder vorgeschlagen wird. Mhm. Und da hat man ja beim letzten Mal auch gesehen, irgendeine Rumänin oder Rumäne wurde wegen zu viel Alkohol im Blut oder so nicht angenommen. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Also es hat sozusagen dann das Europäische Parlament am schwächsten Staat ein Exempel statuiert, die mussten dann mit anderen schicken.
Das heißt, wir sehen das immer auch wieder in Europa, dass es dort auch Doppelstandards gibt. Das sehen wir auch schon beim EuGH. Die Kleinen werden abgemahnt und die Großen lässt man durchmarschieren. Also das ist das Recht des Stärkeren in der europäischen Gemeinschaft.
Ja, so schaut's aus.
Der EuGH hat immer Recht. Können Sie das begründen?
Na, der EuGH hat wie jedes Gericht immer Recht.
Also, aber vor allem über jedes Nationale.
Ja, darin unterscheidet er sich nicht. Aber er hat eben auch über nationale Rechtsprechungen Recht. Also ich habe ein paar Beispiele schon genannt, das Casita-Dijon-Urteil. Wir können auch in die jüngere Vergangenheit gehen, wie der Viktor Orban beispielsweise europäische, also österreichische Großgrundbesitzer, die in Ungarn in den 90er Jahren auf windige Art und Weise illegal mit Pachtverträgen, weil das Erwerben von Grund und Boden im Besitz nicht erlaubt war zu der Zeit. Ungarn war noch nicht Mitglied der Europäischen Union. Also hunderte von Hektar erworben haben, und der wollte es jetzt sozusagen zur Diskussion stellen.
Weil das war illegal?
Und da hat der Europäische Gerichtshof sofort agiert. Mit freier Kapitalverkehr ist nicht zu beanspruchen, und dementsprechend sind die Besitzungen dieser Großgrundbesitzer übergegangen.
Ja. Lassen Sie uns zu Corona kommen, wo Sie in Ihrem Buch auch schreiben, also das ist letztendlich ein Offenbarungseid, wenn man mal sagt, ihr musstet auf viele nationale Dinge verzichten, damit für den Fall X wir es alle besser haben, das ist ja die Union. Sie haben schon gesagt, Deutschland hat sich da ganz hervorgetan, indem es eben medizinisches Gerät auch nicht exportiert hat, was woanders benötigt wurde, warum auch immer. Aber es gibt ja auch Menschen, die während der Corona-Krise in Europa doch Grund haben zu feiern. Also ich nenne mal Novartis mit einem Plus von 24% in diesem Jahr, Roche mit 7%, Sanofi 48%, AstraZeneca 30%. Big Pharma im Glück während der Corona-Krise in Europa machen große Geschäfte. Ich zitiere hier mal, was ich bei Ihnen auch gelesen habe. Die Weltgesundheitsorganisation Gavi und CEPI haben ja eine überragende finanzielle Präsenz, Ihr Zitat, von Bill Gates. Wie europäisch ist denn eigentlich Europa? Kann man da überhaupt von Europa sprechen, oder sind das eigentlich internationale Konzerne, die hier mitmischen?
Es sind internationale Konzerne, die teilweise in den Händen europäischer Eigentümer sind, ja, aber natürlich nicht nur, logisch. Also weil Sie es angesprochen haben, diese Pharmaindustrie. Ich glaube, wir befinden uns, und die Corona-Krise ist so ein Anschub in diese Richtung, hat schon vorher gegeben, in so einer Zeitenwende hin zu einer, ich würde das nennen, kybernetischen
Zeitalter,
und digitalen Zeitenwende, wo dann so neue Leitsektoren wie Biotechnologie, Pharmaindustrie, Kontrollsektoren, künstliche Intelligenz,
Robotik,
wo die einfach dem Kapitalismus wieder Anschub geben, ja, also da, mit denen wieder groß viel Geschäfte gemacht werden können. Und da gibt es eben so Menschen wie den Bill Gates, der sehr stark in dem auch investiert wird, der investiert ist, der hat natürlich in anderen Branchen auch sein Geld, Aber der Prof kann davon profitieren. Ja. Ich würde es nicht jetzt meinen, das ist ein großer Plan, der dahinter steckt, sondern das sind diese Chancen, die genutzt werden. Ja. Mhm. Wir erinnern uns ja, Bill Gates hat ja da an diesem Ostersonntag dieses Jahr, den wenigsten ist bekannt, dass das Ostersonntag war, also der Tag der Auferstehung, hat er sozusagen das neue Licht verkündet in der Tagesschau, indem er gesagt hat, 7 Milliarden werden wir impfen müssen.
Bis dann geht es
wieder weiter. Ja,
ja.
Und das finde ich schon toll, dass man dem ersten zu viel Raum gegeben hat, obwohl er ja von der Expertise medizinisch und so nichts zu sagen hatte, aber einfach den Kapital, allein die schiere Kapitalmenge hat ihn dazu befugt.
Naja, als ehemaliger Chef oder Mitgründer von Microsoft hatte er mit Viren schon seine Erfahrung.
Ja, da auch. aber das war schon, finde ich, so eine Geschichte, die mir auch gezeigt hat, dass es da wirklich um neue Sektoren geht. Ja? Mhm. Also weil dort ist jetzt das große Geschäft. Und die Europäische Union hat erst vor kurzem mit AstraZeneca einen Vertrag gemacht mit 700 Millionen Impfdosen, die gekauft werden. Österreich hat selber auch nochmal 2-3 Millionen gekauft, Deutschland wahrscheinlich auch noch extra.
Ja, ja.
Man muss sich aber das irgendwie auf der Zunge zergehen lassen. Das sind Produkte, die es noch gar nicht gibt.
Also es gibt im Grunde sind es Leerverkäufe auf dem Impfmarkt.
Und angeblich kostet so eine Impfdose 15 Dollar, ja. Also 12 Euro. Also sind das schon mal mehrere Milliarden. Ja. Und ich habe da einen Beitrag gelesen vom André Junko, der ist
Die Linke,
der sozusagen diese WHO-Geschichte schon aus 2008, 2009 sich angeschaut hat, weil er damals schon daran gearbeitet hat, wo diese Schweinegrippe als große Gefahr dargestellt worden ist. Und da haben auch Deutschland, Schweden und andere für Milliarden Impfstoffe gekauft.
Für die Mülltonne.
Die dann gar nicht benutzt worden sind.
Mhm. Ja. Aber es waren damals dieselben Player, die gesagt haben, wir müssen das. Es waren auch dieselben, die gesagt haben, wir...
ziemlich dieselben Player, ja.
Also
ja.
Man hätte eigentlich Drosten und Wodak, nur dass damals der Drosten nicht so richtig, jetzt kann er...
Ja, es hat sich so ergeben. Also ich würde sagen, die sind einfach stärker geworden in der Zwischenzeit. Ja. Also diese Sektoren haben einfach, man braucht sich nur anschauen, also zwischen den Nachrichtensendungen die Werbeblöcke. Schau mal, es ist wirklich jedem zu empfehlen, dass er sich die anschaut. Also was jetzt da geworben wird im ARD, ZDF oder wo, ja, das sind nur mehr über Gesundheit, nur mehr über Selbstoptimierung geht. Das ist 3/4 dieser Werbungen sind so. Ja. Mhm. Und das zeigt die Stärke von den Sektoren.
Ne? Das zeigt aber auch die Stärke des Neoliberalismus, des Kapitalismus, sich immer wieder anzupassen. Im Moment haben wir, Sie beschreiben es ja auch in dem Buch von Suthoff, dieser Überwachungskapitalismus, also Daten sind das neue Gold und es ist ja eigentlich Kreuzrittertum. Man sagt einfach, unsere Daten gehören denen, die sie sich holen. Es gehört einfach uns und wir schöpfen ab und verkaufen euch ab. Sie passen diesen Komplex, dieses kybernetische Zeitalter mit eben Medizin, Bio, Nanorobotik, Information, kognitive Fähigkeiten in MBNRIC zusammen, also statt des militärisch-industriellen Komplexes, den es natürlich auch noch gibt. Also interessant, sich darüber Gedanken zu machen, wohin die Reise geht. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle auch mal Leute nennen, die vernünftig agiert haben. Und zwar der Präsident des Europäischen Forschungsrates, Mauro Ferrari, heißt wirklich so, hat gesagt, er ist ja zurückgetreten während der Corona-Krise und ich war enttäuscht über die europäische Antwort auf Covid-19. Was hätte er sich denn gewünscht?
Ja, auf jeden Fall, dass das die nationalen Alleingänge sind, ne? Mhm. Die ja zu nichts führen. Also Grenzschließungen beispielsweise gerade in so einer Situation, wo man weiß, dass das Virus, wenn also die Gefahr besteht und wurde übertrieben, okay, aber ein Virus kennt Grenzen nicht. Es hat also keinen Sinn, Berchtesgadener Land abzusperren oder keinen Sinn, Tschechien abzusperren. Mhm. Ja? Und keine gemeinsame Strategie zu entwickeln, außer 3 Monate später 750 Milliarden zu versprechen, die irgendwann ausbezahlt werden und die Hälfte davon als Kredite.
Was mich bei der ganzen Geschichte mit Covid-19 ein bisschen wundert ist, wo ich denke, da ist auch Hoffnung, weil oben scheinen doch nicht die super hellsten Köpfe zu sein, jedenfalls nicht die, wir so sehen, das scheinen nicht die hellsten zu sein. Weil man hat ja, was die Pandemie angeht, schon vorher geplant. Also man hat ja immer wieder Tests gemacht. Was passiert, wenn eine Pandemie kommt? Gab es ja Event 201, aber eben nicht nur das, damit man vorbereitet ist. Und dann scheitert das so grandios und trotzdem ist es kein Thema, sondern stellt sich Frau von der Leyen hin und sagt, Europa muss gestärkt aus der Krise hervorgehen. Oder aber auch, ich weiß nicht, ob das Zitat von ihr ist, wir haben beispiellose Entscheidungen getroffen. Das ist richtig.
Ja.
Die waren aber Schrott.
Ja.
muss man dazu sagen. Lassen Sie uns zum Ende des Gesprächs die bösen Trends mal beleuchten, um dann auch, es gibt es im Buch eben auch ganz hinten zu sagen, es könnte auch anders gehen. Also wir haben den Trend zum Überwachungskapitalismus, ja, das heißt, man wird Tag und Nacht getrackt. Es gibt den Wiederaufstieg des Nationalstaates mit all seinen negativen Eigenschaften. Es gibt der Trend zur digitalen Leitwährung mit einem Verfallsdatum, wie das jetzt in China passiert. Das Geld kommt aus Mobiltelefon und gilt auch noch für einen Monat, muss abkonsumiert werden, gespart kann nicht werden. Und ich habe überlegt, übermorgen gilt dieses Geld vielleicht nur noch in einer Region, damit endet deine Radius und deine Reisefreiheit. Und es gibt einen Trend zum Konsum, zur Gängelung und zur Kontrolle. Welche Auswege sehen Sie denn oder würden Sie sich wünschen, können Sie beschreiben und sagen, Europa könnte auch ganz anders sein? Und das hängt vielleicht von den 446 Millionen Bewohnern ab, zu sagen, das wollen wir so nicht, wir wenden es gerne so. Wie müsste man es denn machen, damit Sie sagen würden, ich freue mich aufs nächste Europabuch, dann wird das kein Nachruf, sondern ein Aufruf?
Ja, das wäre gut, aber dazu müsste man diese ganze Großraumvision hinterfragen, die ganzen Konkurrenzideen hinterfragen, diese missionarische Idee, die Europa eigentlich immer in die Welt hinausträgt, auch hinterfragen. Also es ist nicht alles schlecht, nur weil es nicht europäisch, weströmisch oder so ist. Ja. Und dann kämen wir zu einer Idee, die man sagt, mal Schutz zu schaffen für regionale Kreisläufe wirtschaftlicher Natur. Also wir nennen das dann in dem Buch zum Beispiel ökonomische Subsidiarität, also das Kleine vor dem Großen. Das heißt nicht, dass das Große nicht geben darf, das heißt nicht, dass man nicht mobil sein soll, aber das heißt, dass man sich überlegen soll, auch von Staatswegen, von Regionswegen, von der Region aus oder vom Staat aus, den Kleinraum zu bevorzugen.
Mhm. Ja. Auch im Blick auf Klima, nicht alles rumtransportieren.
Ja, ist ja klar, man sieht ja auch, dass das positive Auswirkungen haben könnte jetzt. Ja. Aber die Idee wird trotzdem nicht weitergetragen. Aber man müsste genau diese Idee weitertragen, indem man sagt, der Kleinraum ist eigentlich die Zukunft. Ja. Dort leben die Leute, ja, weil die wenigsten leben sozusagen in der Welt, im Weltoffenen. Und das heißt ja nicht, dass man die Welt schließen muss, im Gegenteil. Aber man muss sich jeweils überlegen, was das für Auswirkungen hat. Mhm. Ganz konkret, wenn die Europäische Union mit Ghana einen Vertrag macht, sämtliche Grenzen offen zu halten und auch Exporte, Importe zuzulassen, ohne sie zu behindern, dann können ghanesische Produkte nach Europa eigentlich nicht kommen, weil keiner braucht irgendwas von dort. Ja? Während wir tun dann die subventionierten Hühnerflügel tiefgekühlt dort auf den Markt schmeißen, ja. Vernichten damit sozusagen die Hühnerzüchter vor Ort. Die Söhne kommen und wollen dann sozusagen bei uns übers Mittelmeer quasi ihr Überleben sichern. Ja, also wir haben diese Migrationswelle ausgelöst. Wenn man das jetzt anders gestalten würde, indem man sagt, es ist sinnlos, wir müssten eigentlich denen erlauben, in Ghana den Markt zu schützen. Hat es ja gegeben, in den 70er Jahren hat es ganze Ideologien und Praktiken dafür gegeben. Ja.
Die Leute lokal halten, das ist übrigens billiger für alle Beteiligten.
Ja, billiger, ja. Genau, ja. Und das könnte man sozusagen auch europäisch so machen, ja, indem man eben nicht beispielsweise diese Lohndifferenzen, diese Extremen zulässt. Also das wäre auch ein ganz wesentlicher Punkt, dass man sagt, warum kennen wir, in Deutschland gibt es ja sogar noch immer zwischen Ost- und Westlohnunterschied, nach so und so viel Jahr deutsche Einheit oder Vereinigung oder wie man es nennen will. Also völlig sinnlos, ja, weil das hat ja alles Effekte in dem Sinn, dass es Push- und Pull-Faktoren dann gibt, die Leute gehen natürlich, jedem ist es absolut, für ihn ist es absolut verständlich, dass er dorthin geht, ja, wo er besser überleben kann. Ja, dass der serbische Arzt, der rumänische Arzt nach Deutschland, nach Großbritannien geht, weil er dort zehnmal so viel verdient. Ja. Mhm. Aber die Ausbildung wird in Serbien, wird in Rumänien geleistet. Die Staaten oder die Universitäten haben dort die Kosten. Ja. Aber das erzeugt eine ständige Schieflage. Ja. Und wenn man das ändern würde, also diesen freien Kapital, Dienstleistung, Waren und Arbeitnehmerverkehr sich überlegen würde, wo wirklich der Sinn dahinter steckt. Ja? In einzelnen Fällen würde ich sagen, kann man das ja durchaus machen. Aber warum ist es zum Beispiel sinnvoll, rumänische Ausbildung für Ärzte den dortigen Strukturen anzulasten und bei uns die Institutionen, die davon profitieren, Krankenhäuser, was immer, dort den Gewinn davon machen zu lassen. Also das wäre sozusagen da bräuchte es Schutz für diese rumänische Situation dort. Ja.
Herr Hofbauer, was Sie hier gerade abgeliefert haben, ist ja die perfekte, aber ich habe es ja auch nicht anders erwartet, linke Analyse, wie Arbeit funktioniert und wie Geld funktioniert. Trotzdem ist es so, dass aus linken Kreisen das praktisch vom Tisch gewischt wird und dann kommt sowas wie Refugees Welcome. Dann, als gäbe es das, was Sie gesagt haben, wäre das gar nicht der Auslöser. Wie erklären Sie sich das? Das ist auch, sind das Linke oder ist das was ganz anderes?
Naja, das, Sie verstehen sich als Linke, ja. Sie haben sozusagen eine Idee, die völlig andere. Sie glauben, dass man offensichtlich mit diesen Differenzen trotzdem irgendeine Art von Solidarität erzeugen kann. Aber ich glaube, dass die, wenn man sich anschaut, einen bulgarischen und einen schwedischen Arbeiter, dass die Solidarität nicht wirklich funktioniert bei einer dermaßigen großen Lebens- und Lohn- und Wohndifferenz. Ja. Also ich glaube eigentlich nicht nur, sondern das ist eigentlich mittlerweile bewiesen. Ja.
Also niemand ist gegen Flüchtlinge, aber ich meine, wer sagt, Flüchtlinge sind willkommen, ohne die zu fragen, warum flüchten die denn eigentlich? Der hat doch also
Marx. Gut, ja, da gibt es den Kriegsgrund, dann gibt es diese ökonomischen Differenzen.
Genau. Ein ganz wichtiger Grund, ja. Also, Exporte, ja. Also da sage ich einmal dumm trotz Marx. Können Sie sich das erklären, wie das so weit kommen konnte?
Also entscheidend wäre, friedenspolitisch zu agieren. Ja? Also warum, dort muss man die Kraft hinwenden. Ja? Oder gegen diese gegen diese Freihandelsabkommen aufzutreten. Das wäre migrationspolitisch richtig. Ja.
Wie wichtig ist für die zukünftige Europäische Union, Gemeinschaft in diesem Raum, dass wir dezentral arbeiten und nicht global? Wobei ich nicht sage, dass man nicht global arbeiten kann. Es gibt wieder Probleme, die man global im Auge behalten muss. Das ist klar. Aber wie wichtig ist, dass wir wieder dezentraler werden?
Je dezentraler, desto näher an den Leuten, desto näher an den Regionen. Also so weit wie es geht, dezentral zu arbeiten, das wäre wichtig. Ja? Mhm. Das wäre sozusagen kompatibel mit diesem Konzept der ökonomischen Subsidiarität. Ja?
Muss man das Demokratie, sage ich schon, Bürokratiemonster Brüssel, sollte man das auflösen? Oder kann man sagen, das könnte man, aber da muss man ein bisschen Transparenz rein.
Man kann sich alles wünschen, man sollte es auflösen, aber es wäre sozusagen ein Wunsch, der meiner Meinung nach nur soziale oder ökonomische Grundlage braucht, auf der das passieren kann. Ja? Mhm. Nur wenn man es sich wünscht, wird das nicht passieren.
Mhm. Ist Europa und kann Europa ein Friedensprojekt bleiben, wenn wir auch sehen, was in eine europäische Armee, auch wenn sie nicht so heißt, hineingesteckt wird, die dann eben draußen mit Waffen für Frieden sorgt, wenn weiter Europa eben ein Projekt ist, was Wachstumszwang lebt?
Wachstumszwang ist kritikwürdig auf jeden Fall. Und vor allem, also dieses PESCO, diese strukturierte Zusammenarbeit, die gehört aufgelöst. Die 50 Milliarden können von einem Tag am anderen für soziale, gesundheitspolitische, wo immer Bereiche viel besser angelegt werden. Ne?
Mhm. Glauben Sie, dass wir um ein neues demokratisches Geldsystem herumkommen, um Europa auch übermorgen noch friedlich zu halten? Ist so etwas denkbar? Ich weiß, Ernst Wolf müsste jetzt hier sitzen.
Ja. Also dafür bin ich nicht der wirkliche Ansprechpartner. Ja. Mhm. Demokratisches Geldsystem habe ich mir nicht wirklich Gedanken gemacht.
Mhm. Da sind wir gerade bei Ernst Wolf. Ernst Wolf hat ja seine Säge Wolf of Wall Street bei ProMedia verlegt.
Genau.
Ich glaube, die zweite Auflage ist gerade in der Mache. Wenn dieses Interview erscheint, ist die zweite Auflage bereits im Handel und den Beitrag, den wir mit Ernst Wolf gemacht haben, auch schon. Finde ich super, dass das geklappt hat mit Ernst Wolf.
Ja, ist
bei
super
Ihnen.
Geklappt.
Ganz großartig.
Ja, das war sozusagen auch die Idee. Erstmals, dass wir in dem Buch QR-Codes reindrucken,
genau.
Dass man dann direkt zu dem Video kommt, wo er dann sozusagen live spricht.
Mhm. Ja. Zurück zu Ihrem Buch Europa, ein Nachruf. Können Sie mal sagen, was finden Sie an der europäischen Idee immer noch gut und was sagen Sie, gefährdet den Frieden in Europa?
Also die europäische Idee müsste sozusagen mehr zusammenarbeiten mit und auch irgendwie friedenspolitisch mehr zusammenarbeiten mit der Umgebung. Also konkret die Auflösung dieser Embargo-Bestimmungen mit Russland steht unmittelbar an. Sie steht nicht an realpolitisch, aber das wäre die erste Forderung. Es geht nicht an, dass wir quasi auf diesem selben Kontinent einen Wirtschaftskrieg haben, ja, dass wir auf demselben Kontinent so agieren mit der Türkei, wie wir agieren, egal wie immer dort die Herrschenden sind. Man muss sozusagen kooperieren, man muss einen Dialog führen und man kann nicht sozusagen immer die drohende Gebärde und die missionarische Haltung dort den anderen gegenüber hervorkehren. Ja.
Das ist auch diese Arroganz, wir sind die Guten.
Ja, das spielt sich sozusagen Jahrhunderte, ja schon fast über 1000 Jahre so ab und das gehört durchbrochen. Ja.
Was loben Sie, was ist gut gegangen, seit Europa nach dem Zweiten Weltkrieg eine neue Form gefunden hat? Es muss ja auch irgendwas gelungen sein.
Ja, ursprünglich war die Idee, dass man sozusagen die Kriegsgegner zusammenführt, die ist, glaube ich, schon wichtig und gut. Ja. Wenn man daraus allerdings einerseits nur dieses ökonomische Konstrukt macht, Eigentumsverhältnisse nicht angreift und gleichzeitig kurz darauf, also sprich ein paar Jahrzehnte später, schon wieder Krieg in der Welt führt, mit der NATO oder eigenständige Militäreinsätze hat, dann hat man diesen positiven Einstieg eigentlich wieder verspielt. Ja.
Wie würden Sie sich denn eigentlich bezeichnen? Sind Sie Europäer oder sind Sie Österreicher?
Also ich bin erstens Wiener, so von der Identität.
Mein Fehler.
Ja, Sie haben mich gefragt, so ist es. Ja. Dann bin ich Österreicher, dann bin ich Europäer, kein Problem. Ja. Aber die Reihenfolge ist schon diese.
Kommen wir zur letzten Frage an Sie, Herr Hofbauer. Vielen Dank fürs Kommen. Wir erleben ja im Moment, dass die Vereinigten Staaten sich zu einem Dritte-Welt-Land entwickeln. Sie sind ja auch keine Demokratie mehr, das hat ja schon Jimmy Carter gesagt, sondern eine Oligarchie. Wenn die jetzt abschmieren langsam, dann könnte ja in Europa wieder ein Platz frei werden für einen neuen und auch alten Player, vielleicht die Briten oder auch die Deutschen, vielleicht die Franzosen sagen, jetzt sind wir wieder wer und jetzt machen wir das, was wir vorher nicht mit dem Klammergriff konnten. Glauben Sie, dass die Gefahr besteht?
Ja, die Gefahr besteht, aber also wir können als europäische Ökonomie, wenn es sowas gibt, das natürlich sind sie nationalstaatlich auch noch teilweise organisiert, aber können wir sozusagen mit dem chinesischen Vormarsch ökonomisch gesprochen eigentlich nicht mithalten. Ja? Also von dort aus kommt der Druck, ja? Auch der Konkurrenzdruck.
Auch hier haben wir es mit einem ziemlich harten zentralgelenkten Kapitalismus zu tun.
Letztlich auch der Druck, den wir jetzt spüren in Richtung autoritärer Staat, weil man sieht, das funktioniert dort gut. Ja? Staat und Kapital funktionieren eindeutig gut miteinander in China.
Also nicht mit einer kommunistischen Software.
Ja. Nicht in meiner Sicht, ja. Aber sozusagen für das Vorbild, das wir jetzt da implantiert kriegen. Und insofern ist das, was zwischen den USA und Westeuropa oder Europa passiert, diese Allianz, die irgendwie auch bröselig ist, nicht mehr ganz so wichtig, weil es orientiert sich alles auf China. Ja? Mhm. Das habe ich in dem Buch angesprochen, aber das wäre sozusagen auch noch, da wäre so noch weiter zu forschen in die Richtung.
In Ihrem Buch werden ja zahlreiche Menschen genannt und deren Ideen, die als die Gründerväter Europas gelten, aber das waren eigentlich Leute, die im Sinne des Kapitals gewirkt haben. Gibt es denn für Sie ganz persönlich jemanden, wo Sie sagen, das ist für mich eigentlich der europäische Vordenker, der für die europäischen Werte steht, die ich gerne oder die ich für europäische Werte halte? Gibt es da jemanden, wo Sie sagen, auf den sollte man sich mal konzentrieren, den sollte man mal mehr lesen?
Ich habe einen kennengelernt, das ist jetzt nicht das, also Vorbilder gibt es da nicht für mich, ja, aber ich habe einen kennengelernt, der war gar nicht in meinem Gedächtnis, das ist der Jan Komenský, ein tschechischer Philosoph, der diese Europafrage nicht nur friedenspolitisch, sondern auch sozial aufgedröselt hat, indem er gesagt hat, die Differenz, die besteht zwischen Kulturen, die ist aufzulösen, aber auch die Differenz, die besteht zwischen Klassen, hat er damals nicht gesagt, der war 17. Jahrhundert, aber die Differenz, die zwischen Arm und Reich besteht. Ja. Und so stimmen, die finde ich interessant und den habe ich dann eben auch wieder gelesen, also wieder erstmals gelesen und auf so wen drauf zu kommen, das ist immer dann eine schöne Idee, die man dann hat.
Also die Idee vom Frieden in Europa muss nicht neu erfunden werden, die ist schon relativ alt, das kann man nachlesen und kann sich da inspirieren lassen.
Auch sozialer Frieden natürlich, ja.
Herr Hofbauer, vielen Dank fürs Kommen. Danke für das Buch Europa. Ein Nachruf. Ich werde jetzt mal lokal mich verabschieden. Servus, Baba.
Danke für die Einladung.